Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus. Hier ist Jens Faultrath und da drüben ist.
Hier ist der Markus. Hallo.
Super. Haben uns ja wieder gefunden. War ja nicht so einfach diese Woche mit der Terminfindung.
Oh nee, gar nicht.
Du warst im Urlaub.
Ja, aber nur 2 Tage oder 3. Aber ich war gar nicht weiter weg, sondern war nur ein bisschen in Thüringen unterwegs. Also gar nicht in der Sonne oder so gewesen. Obwohl in Thüringen auch oft die Sonne scheint. So ist nicht.
Das stimmt. Und so ein geweihtes Land nur für sich. Ich meine, da wohnt ja keiner mehr. Ist ja schon toll.
Nee, das ist jetzt Brandenburg, was du meinst.
Genau. Also irgendeins von diesen neuen Bundesländern. Wobei ich sagen muss, ich bin da auch mal sehr gerne. Also ich muss so Suhl und so war ich mal. Ist schon ja nicht schlecht. Das Thüringen ist ja von Hessen aus auch gleich um die Ecke sozusagen.
Das stimmt.
Und hat ja ein nettes Bundesland, sollte man mal gesehen haben. Brandenburg, wie gesagt, kenne ich nur vom Fahren nach Berlin. Das ist ja so eine Insel in nichts und da fährt man eher schnell durch, weil die Autobahn so schön leer ist. Nicht zweites Land irgendwie. Das sieht eigentlich schön aus, wenn man durchfährt, aber das ist eine der wenigen Autobahnen, wo man so richtig schön Auto fahren kann, weil da einfach keiner ist.
Genau, das war eine schöne Einleitung in unser heutiges SEO-Haus.
Genau, das hasst mich alle Brandenburger. Na okay, muss man mit leben. Genau, Vorstellung. Um was geht's heute? Wir haben heute als Thema SEO für Redakteure. Nach einem wie immer sehr langen Wochen, Monatsrückblick kommt am Ende, wie gesagt, dieses wirklich schöne Thema, was dann sehr, mit dem wir uns sehr tief befassen werden. Bevor wir damit aber anfangen, gibt es erst ein paar Danksagungen an der Stelle. Als allererstes von mir an Frank Dörr für sein super Posting, 4 Jahre SEO-Szene, wo er auch so ein bisschen über unsere gemeinsame Arbeit und gemeinsam erstmal ein bisschen in Gänsefüßchen, er hat ja ein bisschen mehr gemacht als ich, für die SEO-Stammtisch-Etablierung hier an der Stelle, für seine 4 Jahre Arbeit, vor allem hier in der Szene, auch mal ein Riesendank von mir. Und das musste mal gesagt werden.
Von mir natürlich auch danke an Frank.
Genau, das muss ja auch zu einem unserer Stammtischen kommen, damit du daran partizipieren kannst.
Ja, falls ich mal in der Gegend bin, sehr gerne.
Genau, wir sind fast so schön mit Thüringen hier in Hessen.
Ich glaube, heute kommen wir hier um die ganzen Bundesländer nicht drum rum, oder?
Genau.
Genau.
Dann hast du noch jemanden?
Aber auch ich möchte mal Dank aussprechen, genau, an den Stefan Rapsch. Er hat mir sein Buch geschickt, ein Exemplar davon. Erfolgreiche Websites. Das ist ein Wahnsinnsbuch, wahnsinnsdick. Ich glaube, um das wirklich am Stück durchzulesen, braucht man Tage. Aber ich habe es einfach da stehen als ja oder Nachschlagewerk. Also wahnsinnig umfangreich. Super, also das kann ich empfehlen. Vielen Dank, Stefan.
Genau, ich hatte mich letztes Mal schon bedankt, weil ich es auch schon hatte. Hat mir sein Verlag damals auch direkt irgendwie geschickt zum Lesen. Echt zu umfangreich, um das einfach am Stück. Aber das ist halt auch wirklich, hat einen sehr, sehr guten Index, also klassischen Nachschlagecharakter. Weil keiner macht hier eigentlich in der Regel alles komplett und man kann sich, glaube ich, sehr, also man kann sich, ich habe es auch probiert, einfach mal um zu testen, wie es so funktioniert bei Themen, wo man sich auskennt, einfach mal das Thema aufschlagen und kriegt wirklich immer eine sehr, sehr gute Einführung und weiterführende Informationen werden angegeben. Also ist wirklich ein klassisches Nachschlagewerk. Jetzt nicht zu verwechseln mit dem vom Mario Fischer, das ist ja schon, der schreibt ja so ein bisschen humorvoll oder eigentlich sehr viel. Das kann man schon fast eher wie so eine Bettlektüre lesen. Ist allerdings zum Nachschlagen nicht so gut geeignet, weil es nicht so ganz gnadenlos stringent durchorganisiert ist. Dafür lacht man dabei mehr. Deswegen braucht man einfach beide. Und natürlich zwei dicke Bücher machen sich im Bücherschrank vor den Kollegen immer ungemein. Also das ist so klassisches Posing-Material braucht jeder SEO.
Schön gesagt.
Genau. Oder halt einfach, wenn einer nervt und sagt, ich will das jetzt aber mal verstehen, da, bumm, 800 Seiten lesen, wenn du es gelesen hast, wiederkommen. Auch gut.
Super.
Genau. Dann habe ich noch einen kleinen Dank und zwar habe ich einen kleinen Post geschrieben und zwar, wie Google gerade mit den Titles umgeht und habe da einen kleinen Aufruf gemacht, wie ihr die Sache seht und da wollte ich mal bedanken für diese riesen Rückmeldung. Die war echt lustige Diskussion, die stattgefunden hat, waren ein paar lehrreiche Sachen für mich dabei. Da erstmal Danke an meine Leser und für ihren Aktionismus an der Stelle. Das ist so, ich habe noch nie irgendwie so einen Aufruf gestartet, hat mich echt gefreut, dass das so gut funktioniert hat. Und dann auch nochmal AdWeb, der Kollege Pascal hat gesagt, die hatten da zuerst drüber geschrieben, ging an mir vorbei, gleich auch ordentlich nochmal die Links hochgezogen, wie es sich gehört an der Stelle. Und ja, kann ich auch jedem nur empfehlen, Google ist da mittlerweile doch sehr kreativ geworden, was die Titelgenerierung betrifft. Ich glaube, da werde ich jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr ein Auge drauf legen. Hatte ich gar nicht so wahnsinnig stark auf dem Radar in letzter Zeit gehabt, weil es bei den normalen Suchanfragen noch funktioniert, aber gerade im Brandbereich machen die da sehr lustige Sachen. Genau. Und dann würde ich sagen, kommen wir gleich zu unserem Gast. Und Markus, glaub, die Vorstellung wolltest du an der Stelle übernehmen?
Genau, wir haben natürlich heute auch einen Special Guest, wenn es um das Thema geht, SEO für die Redaktion. Herzlich willkommen, Ludwig.
Ja, vielen Dank und vielen Dank für die Einladung erstmal.
Genau, ich denke, dass wir dich erst kurz vorstellen sollten. Wäre jetzt eigenartig, wenn das der Jens macht. deswegen mache ich's. Dann stell ich dir mal kurz vor, jemand, wo du arbeitest, in welchem Team, wie du heißt, wie alt du bist. Kinder, Hobbys, alles, was du erzählen willst.
Ja, also mein Name ist Ludwig Köhn, ich arbeite im Team von Jens. Also sprich Deutsche Telekom, dort Products and Innovation und nochmal eine Ebene drunter für das Portal t-online.de und bin dort für das Thema Google News, Trendthemenerkennung und Content-Optimierung im weitesten Sinne verantwortlich. Und da haben wir letztes Jahr ein Projekt gestartet, ging es hauptsächlich um die Google News-Optimierung von der t-online.de auch. Es war so ein Feld, was bis dahin brach gelegen war und ursprünglich, wie ich zum Thema SEO gekommen bin. Ich bin Diplom-Online-Journalist, also in der FH Darmstadt studiert, und habe lange Jahre in der Redaktion gearbeitet und mich da dann nach und nach so auch auf das Thema SEO spezialisiert, auch in Zusammenarbeit mit Jens. Und bin dann von der Redaktion, beziehungsweise ja, als war dort Content Manager ins SEO-Team gewechselt. Also Hauptaufgabengebiet ist t-online.de und die angeschlossenen Portale letztendlich. Und
Okay,
ja.
das sind ja letztendlich doch ganz schöne Größen in der Internetwelt in Deutschland. Sehr spannender Job, coole Sache. Seit wann machst du SEO?
Also wirklich im Team bin ich seit letztes Jahr Februar, als ja, Content Manager schon länger, weil wir halt natürlich, wenn wir Inhalte konzipiert haben, wenn wir Partnerkooperationen umgesetzt haben, da hatte ich sehr viel mit dem SEO-Team zu tun. Also das geht dann schon ein paar Jahre.
Okay. Du hattest ja schon erwähnt, zu deinen Aufgabenfeldern gehört speziell die News-Optimierung.
Ja.
Kannst du da vielleicht mal kurz was dazu sagen, ob du da auch viel mit der ganzen Technik zu tun hast oder ob du dort rumsitzt in der Online-Redaktion?
Ja, es war ursprünglich mal gedacht, dass ich direkt in der Redaktion sitze, aber dann hat sich doch
Ja.
rauskristallisiert, dass ich dann dass beim SEO-Team, also bei den anderen Spezialisten, letztendlich mehr Sinn macht, da näher dran zu sein. Das hat sich so grob in drei Teile gegliedert. Letztendlich, das eine war ein Schulungsprogramm, wo wir die Redakteure nochmal geschult haben, um denen das Thema noch ein bisschen näher zu bringen. Ein riesengroßer Teil ist natürlich Technik, weil ohne wirklich gute News-Sitemaps, die auch wirklich in Echtzeit die Artikel melden, funktioniert natürlich gar nichts. Und das Template und die Seiten müssen natürlich auch crawlbar sein und solche Geschichten. Da war noch einiges zu tun letztendlich bei uns. Und ein dritter Teil war auch so Workflow-Optimierung, dass man sich mal anschaut, wie arbeiten denn die Redakteure, welche Funktionen bietet das System, kann ich halt SEO systematisch implementieren, weil wir haben schon eine große Anzahl von Redakteuren. Da kann man jetzt nicht sich neben jeden dran setzen und den wirklich überzeugen. Da muss man gucken, wie man halt ja, systematisch unterstützt und das war auch ein großer Teil davon.
Okay, also könnte man auch grob sagen, deine Spezialisierung liegt eigentlich auf dem News-Thema.
Zum Großteil schon, ja.
Okay, weil da gab es ja auch in jüngster Vergangenheit spannende Entwicklungen, dass zum Beispiel ganz viele Portale einfach rausgeflogen sind. Ich nehme an, ihr habt damit keine Probleme.
Wir haben da auch lustige Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Also wir haben, ich stand auch direkt mit dem Support von Google News in Kontakt wegen technischen Änderungen, die wir bei uns gemacht haben. Womit ich halt nicht gerechnet habe, dass sie sich halt im Rahmen der technischen Änderungen halt auch nochmal alles inhaltlich angucken. Da haben sie direkt erstmal auch ein paar Portale von uns rausgekickt. Dann haben
Oh,
wir
okay.
dementsprechend.
Oh, okay, habe ich gesagt.
Ja, doch, das passiert dann schon mal. Wenn sie halt der Meinung sind, da ist zu viel Nicht-News-Content dabei, dann haben wir halt ein paar Anpassungen vorgenommen, haben geschaut, dass wirklich nur News und haben gesagt, guck mal, ihr müsst nicht crawlen, dann erwischt ihr auch keine Produktseiten, die es halt dort auch gibt. Und da gibt es dann nur Artikel in der News-Sitemap und dann haben sie die Sachen auch wieder aufgenommen.
Ah, okay, cool. Hast du eigene Seiten?
Ich habe einen Blog, Reliquilis.com, ja, immer schwer auszusprechen und schwer zu merken. Und habe jetzt gerade so einen kleinen Foto-Apps-Blog gestartet, aber es ist eher so ein Nebenprojekt.
Okay.
Aber mein persönlicher Blog ist schon reliquilis.com.
Den werden wir dann in den Shownotes auf jeden Fall verlinken.
Sehr gerne.
Kannst du irgendwas über deine großen Erfolge als SEO erzählen?
Also letztes Jahr unser Projekt für Google News war für mich schon ein großer Erfolg, muss ich sagen. Also es gibt ja dieses Publisher-Ranking in Sistrix, wo halt wirklich die Traffic-Empfänger von Google News aufgelistet sind. Und da waren wir als wirklich Deutschland größtes Portal nicht wirklich vertreten. Also jenseits Platz 80, irgendwo ganz unten.
Okay.
Nach Ende des Jahres, jetzt sind wir so zwischen Platz 10 und Platz 15. Also das war schon ein deutlicher Sprung nach oben.
Sehr ordentlich, sehr ordentlich.
Ja, das
dann noch eine Frage, die wir eigentlich auch in jeder Show stellen. Nutzt du Tools? Wenn ja, welche?
Letztendlich vorrangig Sistrix, ehrlich gesagt, um zu schauen, wie sich die Sichtbarkeit entwickelt. Wenn es dann ums Themen identifizieren geht, weil...
Seid ihr noch da?
Ich ja.
Ludwig?
Oh.
Zen hat's gekillt.
Oh.
Ludwig?
Versuchen ihn jetzt neu reinzuholen, oder?
Ja, ich probier's gerade.
Ja, es ist alles live hier.
Das stimmt. Wahrscheinlich. Oh, sagt, er konnte keine Verbindung aufnehmen. So einfach geht's hier mit den. Wenn man halt Skype nutzt, gell? Sobald hier Microsoft ins Spiel kommt, dann wird das nichts, weißt du? Verlassen wir die gute Qualitätskabel der Deutschen Telekom und dann war's das.
Ich glaube, Skype von Ludwig hat gerade losgehen. Ja. Wir gucken mal, dass man einfach reinholt. Ich wollte jetzt eigentlich nur noch abschließend die Frage stellen, ob es ihm Spaß macht, aber...
Die kann er eh nicht ehrlich beantworten, ich bin ja dabei.
Genau. Lassen wir die Frage einfach weg, oder?
Genau. Mal gucken, wie gesagt, wahrscheinlich hat es einen Rechner gekillt oder so.
Ich sehe ihn noch online. Total krass.
Ah, guck mal, jetzt ist das Bild auch... Ludwig wieder da?
Ah. Ich bin wieder da, ja.
Du warst irgendwie gestört.
Ja, du hast mich nicht mehr gehört, glaube ich, oder war auf einmal alles weg.
Genau.
Ah, wir waren bei den Tools stehen geblieben.
Genau.
Ja. Genau, da steigen wir auch sofort wieder ein.
Genau.
Sistrix?
Ja, also einerseits Sistrix für die Sichtbarkeit und das andere wäre halt natürlich Webanalyse, um zu schauen, wo denn mit welchen Keywords, mit welchen Themen wir gerade ranken und wo sich wie was entwickelt.
Sehr gut, Webanalyse sind immer noch die besten Tools.
Oh ja.
Genau, und die letzte Frage, die stelle ich jetzt nicht, das haben wir gerade so besprochen.
Genau.
Genau. Ich war durchaus mit Ja beantworten.
Super. Natürlich.
Fantastisch. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt weiter. Kommentare und Fragen zu unserem letzten Mal, was da war. Also es gab jetzt wenig Fragen zur letzten Sendung, aber 75 Tweets und das ist ja mal geil.
Vielen Dank dafür. 75, tolle Anzahl.
Genau. Und diesmal schaffen wir die 100 und dann wird das richtig cool.
Den Aufruf werden wir, glaube ich, am Ende nochmal starten. 100 genau. Tweets ist Ziel.
Genau. Dann gibt es auch eine Sendung SEO-Haus umsonst. Fantastisch. Genau. Gehen wir in den 4-Wochen-Rückblick und da haben wir gefunden einen schönen Post von SEO-Szene, der einfach ganz kurz nochmal geschrieben hat, neues Design bei AdWords, wo man nochmal 88 Pixel mehr für AdWords auf den Seiten bekommt. Das ist, kann man sich einfach mal zur Kenntnis nehmen. Auch Google wird es wohl nicht mehr so gut gehen, machen nur noch eine Bazilliardengewinn und da muss man langsam nachdenken. Und deswegen einfach ein bisschen mehr Platz für Werbung. Soll uns recht sein, stört uns nicht als SEO. Gehen wir drüber hinweg, da stehen wir gnadenlos drüber. Ganz interessant ist natürlich in dem Fall nochmal, dass SEObook.com sich des Themas nochmal angenommen hat. Auch mit diesem 88 Pixel und ein schönes, was ein bisschen humorvoll geschrieben hat. Google Panda Algorithm Exploit Uncovered. Und da hat auch ein bisschen reingeschrieben, haben das mit dem Panda ja auch sowas wie Verzeichnisse ein Problem bekommen haben, aber auch lokale Verzeichnisse, aber auch Preissuchmaschinen, was ja sehr lustig ist, weil Google selber seiner Preissuchmaschine immer mehr Platz einräumt, genauso wie natürlich seinen eigenen Google Local Dienst. Ist natürlich die Frage, ob das dann wirklich Qualität ist. Und irgendwann werden ja auch jetzt die noch kostenlosen Dienste, wenn der ganze Rest verdrängt ist, wahrscheinlich mal Geld kosten. Und da haben die halt dann so schön gesagt, Google Panda kann man ganz einfach beheben, einfach einen Check ausfüllen, an Google schicken, for paid inclusion, soon to be bankrupt. Also bis uns halt kein Geld mehr bleibt. Fand ich, kann man auch so humorvoll sehen, ist auch eine leichte und berechtigte Kritik mit enthalten, kann man einfach mal so drüber nachdenken.
Also ich finde das schon sehr heftig eigentlich. Also ich meine, 88 Pixel mehr einzuräumen, dass Google einfach mehr Ads zeigen kann im oberen Bereich, finde ich letztendlich schon sehr heftig. Genau. Aber ich muss auch sagen, ich habe das neue Design noch nie bei mir live gesehen.
Ja, dann brauchst du auch irgendwie einen Firefox 4, den wir ja alle wieder deinstalliert haben, weil er so komisch ist.
Hä? Oh.
Hat der Frank hier geschrieben, der hat sie nur im Firefox 4 gesehen und letztens hat er ja getwittert, dass er wieder runtergeschmissen hat. Deswegen nochmal dieser Hinweis.
Also dieser. Ja, der frisst, glaube ich, ganz schön viel Speicher.
Ja, das ist oh, ja. Er ist eigen.
Ja.
Und die Hälfte meiner Tools gehen nicht, das ist viel ärgerlicher.
Auf jeden Fall spannende Entwicklung, 88 Pixel mehr für Ads. Genau. Und ganz aktuell tauchen ja sogar noch YouTube-Anzeigen für Kinotrailer auch in den Ads auf. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt.
Echt? Das habe ich noch nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Das geht jetzt augenblicklich wohl nur für Kinotrailer. Aber so werden auch Unternehmen von Google animiert, praktisch Werbung zu schalten, um die Leute auf Googles eigene Dienste zu locken. Cool eigentlich.
Das finde ich ein gutes Modell. Also nennt man ja Win-Win. Also ich meine, Google Win zweimal, also sozusagen. Macht Sinn.
Double Win.
Genau. Sehr gute Sache, genau. Das nächste, schöner Post von State of Search. Die Kollegen machen übrigens auch einen schönen Podcast an der Stelle, nur mal ein Hinweis. Gibt es bei webmasterradio.fm, also sozusagen unsere englischsprachige Kopie vom Radio for SEO. Das war jetzt richtig böse, aber okay. Und zwar ist es 5 Best SEO Books That Aren't About SEO. Also Bücher, gute Bücher, die nicht über SEO gingen. Und hat mich sehr gefreut, weil alle erstens fangen die an mit dem großen Polarbär. Eigentlich heißt es Information Architecture for the World Wide Web, aber es ist ein O'Reilly-Buch und da ist halt der große Polarbär drauf. Finde ich sehr nett, dass andere Kollegen das auch mal empfehlen, weil sonst empfehle ich das immer. Und kann man wirklich dringend, dringend empfehlen, gelesen zu haben, gerade wenn die Seite eine gewisse Größe hat. Markus, hast du es gelesen?
Ich habe mal reingeschaut. Ich habe es nicht komplett durchgelesen. Jetzt sollte ich aber.
Ja, das ist auch eher zum Nachschlagen. Also das muss man auch nicht zwingend ganz durchgelesen haben.
Ja, das ist super spannend und ich habe es wirklich vor, das durchzulesen. Ja. Mal im Urlaub lesen.
Ja, das sage ich mir auch immer. Dann natürlich Don't Make Me Think. Also ich meine, das ist natürlich ein sehr dünnes Buch, sehr prägnant. Man muss auch ein bisschen bei lachen, Steve Krug. Ich glaube, das ist ein besseres Buch zum Thema Usability, habe ich noch nie gefunden.
Cool.
Ludwig, hast du das gelesen?
Na klar, ja, das kann ich so unterschreiben.
Fantastisch, oder? Ja. Das ist sozusagen der Kruse, der Krug ist der Kruse des Usability sozusagen.
Das sind Basics, aber halt sehr knackig verpackt.
Ja. Und dann immer mit so schönen Firmenbeispielen, also wie so ein Meeting, so, ich habe den Bot, hätte aber gerne den Knopf da oben, ja, und sowas, also sehr lustig.
Ich habe das auch schon mal eingescannt, so ein Cartoon und rumgemailt, teilweise.
Ja. Dann haben wir hier Search Geek Extravaganz als Überschrift, also weil es heißt, das Buch heißt Introduction to Information Retrieval. Das muss ich persönlich jetzt selber nochmal lesen, habe ich mir gleich mal auf die Liste gelegt, weil ich liebe ja Information Retrieval Bücher, habe den Kram ja mit studiert, macht bestimmt wahnsinnig viel Spaß, klingt aber auch nach einer sehr heavy Lektüre, aber das muss ich dann nochmal lesen. Dann hatten wir The Future of the Internet und Ludwig, das hattest du gelesen. Nee, du warst angefangen mit zu lesen.
Ich habe es versucht zu lesen, ja. Es geht sehr stark in die rechtliche Richtung und Richtung Netzneutralität und was passiert, wenn die Netzneutralität nicht mehr da ist und solche Geschichten. Fand ich dann ein bisschen schwerer Stoff letztendlich.
Gerade wenn das eben halt in diese ganze rechtliche Geschichte geht. Ich meine, das Buch ist von 2008. Wahrscheinlich sind da auch einige Dinge davon nicht mehr so ganz aktuell, oder?
Ja. Ich glaube, das ist aber eher auch so Rahmenüberlegungen, oder? Weil,
Es ist sehr philosophisch teilweise, fand ich, ja.
das finde ich immer gut, da kann man was. Also das sind alles Bücher für den Brain. Genau. Und dann haben sie noch diverse andere Bücher, die laufen unter der Rubrik Thinking Online. Sowas wie, weil lustigerweise sind es nämlich mehr als fünf Bücher, weil die haben sie nochmal zusammengeknuddelt. Blink, The Shallows und so weiter. Also ich denke mir, ist eine gute Liste. Muss man bestimmt dann am Ende nicht jedes hundertprozentig gelesen haben, man sollte mal gehört haben, sich mit auseinandergesetzt haben, einfach mal über den Tellerrand schauen, macht absolut Sinn.
Richtig.
Genau.
Und ich denke, an dieser Stelle wollte man noch auf das lustige Bild des Autors hinweisen.
Das
Barry
stimmt.
Adams, ganz am Ende des Artikels. Ganz lustiges Bild.
Genau. Und da können wir gleich sagen, wer uns ein schickt uns ein Bilder von euch, wie ihr genauso schaut, das beste Bild kriegt wiederum ein SEO-Haus-Podcast umsonst.
Genau.
So. Das nächste,
Haben wir
was
noch weitere Themen heute?
genau, und zwar visiblefactors.com hat einen schönen Test gemacht zum Cross-Canonical Tag versus 301 Redirect. Und zwar hatten die zwei Seiten genommen. Also eine auf der einen Seite haben sie ein Canonical auf eine neue Seite gesetzt und auf der anderen alten Seite haben sie eine 301 auf eine neue Seite gesetzt und haben danach beide alten Seiten getwittert, also über Twitter mit einem Link versehen, um mit der Hoffnung, da mit dem Bot direkt hinzuschauen und haben auch gemessen und der Bot kam halt wie immer was getwittert, gleich mal angeschaut, was denn da so ist. Und haben dann festgestellt, dass der Canonical Tag sehr schnell interpretiert wurde, der 301 aber wesentlich langsamer, also der wurde erst ein paar Tage später umgesetzt. Kommt in die Show und sollte man einfach mal durchlesen, fand ich ein sehr interessanter Test. Und kam auch so ganz kleines Fazit hoch, wenn man etwas umzieht und es soll schnell umgezogen werden, also man möchte relativ schnell die neue Domain auch in den SERPs sehen, ich meine, das Ranking bleibt ja bestehen, nur halt auf der alten erstmal, dann wäre so als Vorschlag, man macht auf der Seite, auf der neuen, Entschuldigung, auf der alten Seite lässt man den Content erstmal stehen und referenziert per Cross-Canonical, also Cross-Domain-Canonical auf die neue Seite, bis Google das gefressen hat und erst dann nimmt man die offline und macht die 301er drauf.
Ist vielleicht echt eine gute Möglichkeit. Also ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass selbst bei 301 die alten URLs noch teilweise 14 Tage lang in den Suchergebnissen zu finden waren. Und die waren wirklich, wirklich richtig gut angelinkt. Also, keine Ahnung warum. Vielleicht geht es wirklich schnell mit so einem Cross-Domain-Canonical.
Ist zumindest ein Versuch wert, wenn es einem nervt, scheint es hier die Lösung zu sein. Einfach mal durchlesen, bildet eure eigene Meinung. Und dann funktioniert das schon. Oder auch nicht. Schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr andere Erfahrungen hattet, natürlich. Weil wir brauchen ja das ganze Bild. Das habe ich ja ganz schön viele Phrasen auf einmal rausgelassen. Dann auf Search Engine Land. Using Social Awareness Streams to Learn What People Care About. Ein sehr schöner Artikel. Einfach nur, wenn man gerade irgendwie einen Artikel schreibt, zum Beispiel über Rezepte, dass man einfach mal kurz in Twitter guckt, was wird denn über Rezepte gerade Hashtag geschrieben, damit man gerade noch ein paar Ideen hat, was gerade aktuell läuft, um zum Beispiel vielleicht auch bei solchen Rezepteartikeln, wenn es eh gerade rumgeht, so einen kleinen, einfach das aktuelle Thema mit reinzubringen. Kann sogar dann dazu führen, dass man, wenn man Glück hat, und der Kram auch ein bisschen an dem Tag gesucht wird, dass man sogar eine Newsbox erhaschen kann für ein paar Stunden. Ich meine, wir hatten ja mal eine zu. Ludwig, was war unsere Lieblings-Newsbox?
Wie halte ich Brot frisch?
Das war klasse. Also die kam zu dem Keyword Brot. Also das war echt toll. Und es kam nicht wenig drüber.
Das war schon durchaus viel, ja. Das war, glaube ich, einen Tag lang auf der Startseite auch.
Weil ja sonst keiner was anderes geschrieben hat zu Brot. Klar.
Da gab es so echt sonst keine News, oder?
Nee, eben nicht. Und das ist halt sehr schön dann. Dann fühlt man sich da sehr wohl.
Allein auf weiter Flur, ja.
Genau. Ja, einfach ein sehr praktischer Tipp an Sachen, die jetzt auch, Ludwig wird ja von bestimmt nachher noch mehr erzählen. Natürlich für Redakteure sehr interessant, dass man sagen kann: guck mal, wenn du was schreibst, guck schnell in Twitter nach, find was Schönes und bau das noch gerade mit ein. Fantastisch. Einfacher, einfacher Tipp, kann man einfach beherzigen, gerade wenn man irgendwie so Ratgeberartikel schreibt und gar nicht weiß, wie man anfangen soll. Da sitzt man ja oft vor so einem weißen Blatt. Das schreibe ich heute denn mal über Rezepte. Hab schon gerade gegessen, hab gar keinen Hunger, Mist. Dann hilft einem das so als als Ideengeber ganz gut weiter.
Ja, macht auf jeden Fall Sinn.
Genau. Und Markus, was hat man da noch gehabt?
Auf gigaom.com. Wie spricht man das denn aus?
Jetzt hast du einen übersprungen.
Was?
Den SEO-Moss-Artikel.
Ach, na gut, machen wir den zuerst. Auf SEO-Moss? Moment, jetzt bin ich durcheinander. Ah, genau, auf SEO-Moss gab es Artikel Competitor Analysis for Link Building, a Guide for People Who Hate Link Building. Auch ein sehr schöner, etwas längerer Artikel, in dem es eigentlich darum geht, seine echten Marktbegleiter zu finden, was, glaube ich, für viele schon ein ernstes Problem darstellt, leider. Zu schauen, immer, wo kriegen die ihre Links her? Ich meine, letztendlich die dann auch teilweise rotzfrech diese linkgebenden Seiten anzuschreiben, nur irgendwie kurz immer so nach dem Motto, halt zusammen, hier ist eine coole Seite, könnt ihr die dort verlinken, cheers, und einen Namen drunter. Rotzfrech, aber gerade mit solchen Link-Anfragen kommt man sehr oft weiter. Oder, was natürlich auch in dem Artikel beschrieben wird, man schaut, auf welche Unterseiten von dem Marktbegleiter die linkgebende Seite rankt, baut was Ähnliches auf, zum Beispiel eine coole Übersicht zu irgendwelchen Tools oder Gadgets oder sonst was und sagt, hier ist auch eine coole Übersicht, kannst du da auch drauf verlinken. Funktioniert anscheinend sehr, sehr oft. Ich habe damit jetzt noch nicht die Erfahrung gemacht mit so einer, ich sag's mal eben halt wirklich nochmal, mit so einer rotzfrechen Methode, aber scheint zu funktionieren.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, ich finde es auch sehr schön, weil gerade jetzt hier erzählt, dass die halt bei dem Beispiel, glaube ich, bei der Konkurrenz, die hatten irgendwie Notebooks für Studenten günstiger und die wurden deswegen von sehr vielen Studenten-Blogs empfohlen. Da haben sie einfach, macht so ein ähnliches Angebot und dann kann man die gerade anschreiben und sagen, bei uns gibt es hier auch. Empfehle ich das auch noch mit weiter. Also war echt sehr schön gemacht. Also wirklich nicht die Links kopieren, sondern auch die Business-Idee mit kopieren. Und das fand ich halt wirklich eine sehr, sehr angenehme Art, einfach mal ein bisschen über den Tellerrand des, wie schreibe ich jetzt eine Linktauschanfrage, hinauszuschauen.
Genau, und anscheinend wirklich höchst effektiv.
Genau, exakt. Also, lesen kommt in die Shownotes, macht Sinn, und sind wir gleich beim nächsten Thema, und zwar bei GigaOm. Oder GigaOm, so genau weiß man es nicht. Und zwar von Matthew Ingram, der einen Artikel geschrieben hat, und mir geht es jetzt eigentlich gar nicht so sehr um den Artikel, wir werden die Sachen da reinhauen, sondern mir geht es eher darum, wie dieser Artikel geschrieben worden ist, weil ich das schon äußerst frech fand. Der hat nämlich den Titel von News Sites, also News Sites, Nachrichtenseiten, Google is the past and Facebook is the future. Nun ist natürlich alles irgendwann der Past und alles irgendwann der Future, nur die Frage, sind wir da denn eigentlich? Weil er nimmt als Beispiel eine Studie von Nielsen, also diese Nielsen Net Rating kennt man ja, die machen ganz viele Studien über wer kriegt von wem Traffic oder was auch immer, über Panels. Und da gibt es halt einmal das Thema The Influence of Google on Top News Sites. Da sieht man so eine Grafik, da steht unten abgetragen von 0-80%, wie viel Traffic diese Newsseiten über Google bekommen. Da sieht man dann CNN zum Beispiel 20%, Google News lustigerweise 60%, da fragt man sich, wo kommen denn dann die anderen 40 her? Egal. Huffington Post so um die 40, CBS News 40, Yahoo und AOL eher so 5, weil die natürlich ganz viele E-Mail oder sonstige Kunden haben, und so weiter. Also man sieht so ein bisschen die Verteilung und dann kommt nochmal ein Chart genau das gleiche mit Facebook. Der sieht genauso aus, die Verteilung, exakt identisch, aber so deswegen denkt man, ja stimmt, Facebook, guck mal, wow. Dabei geht aber die Skala nicht von 0-80%, sondern von 0-10%. Da sage ich, ja, cheat mit Skala. Das ist ja sehr lustig. Und das ist natürlich so eine Geschichte, wo ich sagen muss, da muss man dann nochmal überlegen, ob das so fair dargestellt ist. Weil auf der anderen Ebene, was viele nicht sehen, auf der, also sozusagen auf der Y-Achse, da sind die Unique Audience aufgetragen und diese Deep-Achse ist identisch groß, weil es geht ja um die Unique Audience der Portale, nicht die, die vermittelt werden. Es steht ja nicht die SEO-Audience oder die Facebook-Audience. Und da kommt man ruckzuck zu einem Eindruck von wegen, guck mal, für die Huffington Post ist ja Facebook noch wichtiger, weil der Bubble noch weiter rechts ist. Also dabei sind es hier 8%. Und bei Google sind es halt 40%. Also fand ich, wow, nichts gegen Facebook. Ich finde Facebook ein super Spaß. Vor allem unsere Social-Media-Kollegen sind welche der nettesten, die ich im Haus habe. Wir arbeiten extrem zusammen, versuchen mal alle Synergien zu ziehen. Das ist auch genau das Richtige. Aber irgendwie zu schreiben von wegen, Facebook hat schon Google überholt und dann nimmt man die beiden Exemplare. Da dachte ich, wow, das ist echt frech. Das ist mal so richtig doof geschrieben an der Stelle. Fand ich schon sehr lustig, dass man das einfach mal da so reinhaut. Wer uns da reinhaut, bildet euch eure eigene Meinung und wie gesagt, sollen kein SEO ist wichtiger als Social. Alles kein, gar nicht das Thema. Beides ist gleich wichtig. Ich kann auch keine Diskussion leiten zu SEO oder SEA oder ist jetzt E-Mail-Marketing aus. Mir ist jeder Kanal wichtig, den ich habe. Und da brauche ich keinen Schwanzvergleich zwischen den Kanälen. Ich finde es nur lustig, wenn solche Sachen halt so geschrieben werden und dann auch noch so eklatant dämlich sind.
Genau, und das Schlimme ist schon, dass viele Leute sehen das und ja, und dann wird es dann eins zu eins so dann immer drum erzählt, wie es die Leute verstanden haben, nämlich komplett falsch, weil sie überhaupt nicht die ganze Skala anschauen und das ist einfach das Schlimme
genau, an der Geschichte. Genau. Ja, dann hatten wir ein ganz, ganz lustiges auf netzwertig.com und zwar Leistungsschutzrecht, destruktiver Eingriff in das digitale Ökosystem. Klingt schon wahnsinnig gut, der Titel hätte von mir sein können. Nee, nicht, aber egal. Und zwar um diese lustige Geschichte, dass wohl überlegt wird, es gibt ja Koalitionsvertrag, also Koalition CDU, FDP, also FDP ist die Partei ohne Wähler, die sich da schlicht und ergreifend in ihren Koalitionsvertrag reingeschrieben haben, dass die sich mit so einem Leistungsschutzrecht für Verlage, also so eine Art Netz-GEMA, für Verlage auseinandersetzen wollen. Und da kam jetzt als Idee, dass man auch bei, wenn man Snippets zu Verlagsinhalten schreibt, also so Kurzzusammenfassung und einen Link rübersetzt, das ist ein Snippet in dem Fall hier, dass sie dafür schon bezahlen müssen, wer das macht. Damit natürlich, als Ziel hat man damit natürlich Google News, aber auch so Dienste wie Nachrichten.de, Newshype, Virato, whatever. Lustige Sache heißt natürlich, dass so ein Gesetz gilt dann immer für alle. Das heißt, wenn dieser Referentenentwurf, ist nur ein Entwurf, live gehen würde, würde es auch jeder Blogger, der mal kurz sagt, und bei Stiegel steht, bla bla bla, Link, 2,30 Euro. Super. Abgesehen von der Verwaltungshölle, die man sich damit einhandelt, dem beziehungsweise dem neuen Abmahnrisiko, wenn man die nicht abgedrückt hat, wird ja einfach nur eins passieren, man wird einfach sich keine Verlagsinhalte mehr verlinken. Warum sollte ich das tun? Ich setze mich ja im Risiko aus. Ich sollte auch noch 2,30 Euro bezahlen, dass ich ihn verlinke. Dann finde ich bestimmt irgendjemand anderen, der darüber geschrieben hat, den ich dann als Quelle referenziere. Dann bin ich ja ganz easy. Und da würde ich sagen, so als SEO finde ich das natürlich super. Dann sind natürlich die Verlage alle irgendwann mal aus der SERP raus, weil die schlicht und ergreifend keine Links mehr bekommen. Finde ich sehr nett. Und in Google News wird sich natürlich auch einen Scheiß tun. Die werden den Kram einfach D-Listen und DPA direkt referenzieren, weil die Online-Angebote sind nicht die Print-Angebote. Da stehen eh fast nur Verlags-, also DPA-Meldungen oder sonstigen Kram drin, wie wir gesehen haben beim Herrn Niggemeier. Zumindest hat er das für den Stern auseinandergenommen. Ludwig, du hast es ja intensiver gelesen. Magst du was zu sagen?
Ja, der hat sich einfach mal angeschaut, was machen die denn so an einem Tag an Artikeln letztendlich, und das waren in Summe 367, wo sage und schreibe 8 Eigenberichte dabei waren und der Rest war halt Übernahme von Content-Kooperationen, 5 Bildergalerien und natürlich jede Menge Agenturtexte. Und das ist natürlich, wenn man sich dann mit breiter Brust und redaktioneller Qualität hinstellt und auch noch gegen Aggregatoren schießt, ist es natürlich schon ein maues Ergebnis. Ja. Das hat natürlich dementsprechend auch für Aufruhr gesorgt. Gab es dann auch noch direkt Folgeartikel auf Media und DWDL, wo das Ganze noch weiter diskutiert wurde.
Auf jeden Fall. Und da muss man halt schon ganz klar sagen, erstens sehr, sehr randständig, was für ein Leistungsschutz, Schutzgeld, Entgelt man da haben möchte, ja, wenn man gar keine Leistung bringt. Und dann natürlich, wo ist die Strategie? Also ich glaube, im Großen und Ganzen ist das der größte. Also ich reg mich darüber gar nicht auf, in der Hinsicht von wegen, ich finde es eher lustig, wenn es kommen würde, weil ich glaube, das würde den Verlagen einen Todesstoß geben und ihnen nicht helfen.
Es ist halt so eine Haltung von vorgestern letztendlich. Ich halte das immer für sehr kurzfristig oder ich verstehe das Problem ehrlich gesagt auch nicht. Ich gebe ein Snippet und ich bekomme dafür Traffic. Und ich denke, das ist eine gute Gegenleistung letztendlich. Und ja, wenn man die nicht möchte, dann wird es schwierig wahrscheinlich werden. Ja.
Also ich finde das auch einfach nur fair. Und aber um es mal ganz kurz auf den Stern zurückzukommen, wenn man sich wirklich mal die Eigenberichte anschaut, ich meine, wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen und da kommen dann solche Artikel wie Kritik an Vogelruf-Apps, wenn im Wald die Smartphones zwitschern. Gab es da nichts anderes, was gerade wichtig war? Oder?
Wahrscheinlich nicht bei Stern. Also ja, aber das ist halt deutscher Qualitätsjournalismus auf jeden Fall. Also nee, die tun da tun da glaube ich auch sich selbst, also in der Außenwahrnehmung, die ihren arbeitenden Journalisten damit auch keinen Gefallen, weil die halt wirklich ihren Job gut machen, die kommen sich natürlich auch verarscht vor, wenn dann über Qualität gesprochen wird und die sehen dann, was in ihren Blättern passiert.
Ja, ja, auf jeden Fall, definitiv.
Genau. Und ja, also wie gesagt, ich glaube, das wird halt echt ein ziemliches Desaster für sie werden an der Stelle. Und bin mal gespannt, was passiert. Aber ein einziges Problem ist ja nicht das mit dem Traffic, damit könnten die ja noch umgehen. Beziehungsweise, das haben die schon durchaus verstanden. Problem ist ja, ihnen fehlt eine nachhaltige Strategie, wie sie aus diesem Traffic so viel Geld machen, wie sie an Kosten haben.
Das ist wohl wahr, ja.
Aber das Problem können sie halt nicht über eine Zwangsabgabe lösen. Ich meine, die Aufgabe eines Unternehmens ist halt, ein tragfähiges Konzept zu entwickeln und nicht nach dem Staat zu rufen. Das ist einfach dämlich. Also, das hat mit, ja, da muss man sich halt einfach darüber, also, man muss sich einfach mal hinsetzen und dann eine sehr schwere Lösung finden. Die habe ich natürlich jetzt auch nicht. Die wird mir auch wahrscheinlich nicht einfallen, dazu. Aber dafür bin ich auch nicht der Unternehmer und Verlagsbesitzer an der Stelle. Das ist deren Job, wenn sie Unternehmer sind. Dafür haben sie auch jahrzehntelang Gewinne einkassiert.
Ja, und Google hostet ja schon AFB-Ticker-Meldungen selbst. Wenn sie das halt mit DPA-Meldungen auch machen würden, dann wird es natürlich ein bisschen eng irgendwann.
Oh ja. Oh ja, das wird wirklich eng.
Spannende Entwicklung. Wir werden sehen, wo das Ganze hinführt.
Ja, man kann sich ja Google News in der USA anschauen. Das sieht ja schon mal komplett anders aus als hier. Also da hat man schon so eine Vorstellung, was da auf einen kommen könnte, wenn die Lust haben.
Ja. Also hierzulande sieht es halt immer noch ein bisschen schrottig aus und ja, das wird deutlich besser werden und da vielleicht auch dadurch attraktiver und an Bedeutung gewinnen.
Ja. Genau, kommen wir zum nächsten. Der lustigen Ragazzi-Gruppe, die wir auch noch nicht kannten. Also meldet euch mal bei uns, ich kannte euch nicht. Markus, du kannst sie auch nicht, gell?
Nee, das war mir komplett neu.
Müssen wir mal ins Impressum schauen, nicht, dass wir jetzt hier irgendwie Leute loben, die wir gar nicht leiden können.
Nee, habe ich vorhin auch schon gemacht, können wir ruhig loben.
Okay, super, dann passt das.
Also auf jeden Fall ein spannender Post auf www.ragazzi-group.de. Ist Google Places Profil erstellen und optimieren. Tipps für lokale KMU. Ist es auch ein sehr umfangreicher Post. Und letztendlich wird man in 9 Schritten zum Google Places Eintrag geführt. Natürlich geht es ganz los, geht es ganz einfach los mit Basics. Schritt 1, Google-Account erstellen. Okay. Schritt 2, sich bei Google Places einloggen. Und so weiter und so fort. Und das geht in 9 Schritten dann letztendlich. Kommt man dann zum eigenen Google Places-Profil. Gut, ist halt sehr basic, aber vielleicht einfach nochmal zum Nachlesen ganz gut.
Ja, aber schon wirklich sehr lange und ausführlich beschrieben. Also es ist echt Arbeit.
Inklusive Ranking-Faktoren. Ganz am Ende.
Stimmt.
Wo sind die her? Von SEOmoz, oder? Sieht jedenfalls aus.
Sie sehen so aus, ja, aber ich sehe jetzt direkt die Quelle nicht.
Ich auch nicht, aber...
Also die haben verlinkt auf...
David Nimm.
Auf Kennst
und
du
auf SEOmoz, ja.
Genau, und auf SEOmoz, ja, passt schon.
Ja.
Genau. Also kann man sich ruhig mit durchlesen. Ist mal eine schöne Zusammenfassung. Werden wir auch in den Shownotes verlinken.
Ja, auf jeden Fall. Macht sehr viel Sinn.
Oh, der ist echt lang, der Artikel.
Mhm.
Also unten steht auch noch Do's and Don'ts, was
Ja.
man tun sollte, was man vermeiden sollte, wie man es messen kann auf den Erfolg von Google Places, was natürlich auch spannend ist.
Das stimmt. Also das ist sowieso gerade die ganzen vertikalen Seiten durchzumessen, ist schon. Das haben sie dann ja auch hier dieses Keywords in Branchenkategorien, also Top 10 Local SEO Ranking Faktoren haben sie da auch nochmal von S1 Suchmaschinenoptimierung. Also sie haben alles Mögliche zusammengetragen und wirklich einen sehr schönen Roundup über das ganze Kram geschrieben. Ist schon check Arbeit drin.
Genau.
Mike Blumenthal. Ah. Und Understanding Google Maps und Local Search. Also wirklich schöne Sachen da verlinkt. Und geschrieben von. Steht eigentlich Auto hier irgendwo? Ah.
Und runter, ja.
Genau, Sebastian Socher. Und der ist bei Kennst du einen? Also, okay, dann wissen wir ja, dass er einen kennt. Das ist ja super. Also, Sebastian, wenn du mich irgendwann mal triffst, einfach festhalten und dann gibt's ein Bier.
Auf jeden Fall.
Oder eine kostenlose Sendung SEO-Haus.
Jetzt haust du aber ganz schön viel raus von diesen kostenlosen Sendungen.
Ja, ist unglaublich. Der SEO Nord wird mich noch killen. Genau. So, jetzt habe ich meine Shownotes verloren. Wo sind sie? Ach, da drüben. Super. Das war Ragazzi. Und dann haben wir einen ziemlich langen, also eigentlich ist er nicht sehr lang, aber inhaltsreich bei Mashable.com, und zwar die Facebook Bing Use Cases. Also wie wird Facebook in Bing integriert? Was ist da gedacht? Und da haben die die einfach mal zusammengeschrieben, und da gibt es ja ein paar verschiedene Use Cases, und der eine ist Search Result Annotations, was meint, also wenn ich in den Top 10 Treffer sind, die einer meiner Freunde von Facebook geliked hat, dann machen die einfach mein Facebook-Bild unter den Treffer, um zu zeigen, der hat das gemocht. Ist jetzt die Frage, möchte man in der SERP ständig die Gesichter seiner Bekannten oder Halbbekannten sehen? Ja,
Oder andersrum schon, ich möchte eigentlich nicht, dass mich meine Freunde bei Facebook in den Suchergebnissen sehen.
genau.
Ich
Vor
meine,
allem
das ist ja.
wirst du automatisch, mal wirst du aus Versehen mal irgendwo hingehijacktet und dann sieht es ziemlich dämlich aus.
Genau.
Kann man nur noch sagen, ich bin gehijacktet worden, und sagst, ja, komm, du hast hier schon umso da hier, bist schon hier Dauernutzer hier bei diesem X-Hamster-Ding da.
Genau.
Siehst du ziemlich dämlich aus dann, gell?
Und das ist, ach gut. Also ich finde das Ganze höchst kritisch, und ich muss wirklich sagen, dass mir diese ganze Entwicklung vielleicht ein bisschen weit geht. Also diese ganze Facebook-Bing-Integration, dass man Freunde unter einzelnen Suchergebnissen sieht, boah, finde ich echt strange.
Ja, da bin ich auch froh, dass sie in Deutschland nur drei Nutzer haben, als sieht es nicht so viele. Dann Surfacing Content from Likes meint, dass die, wenn ich jetzt eine Suchanfrage mache, eine Brand Search, meistens natürlich, also da, wo Seitlinks erscheinen, und zwar in größerer Menge, also richtig die dicken, nicht diese kleinen, die im Snippet drin sind, dass man dann sagt, zu den Seitlinks, die sich ja anderweitig ergeben, werden nochmal zusätzliche Seiten angezeigt, die meine Freunde mochten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ProSieben eingebe und Ludwig oder Markus mochten irgendwelche Seiten bei ProSieben, was ja passieren kann, Markus, gerade bei dir, sollten sie wahrscheinlich jede Seite gemocht haben mal. Also
Ja.
bei uns ist ja jeden Tag, wird das alles neu, was wir geschrieben haben, vom ganzen Team einmal geliked. Dann sehe ich Artikel, und zwar die am meisten von meinen Freunden geliked worden sind, so als zweite Sache, um nochmal solche navigationsorientierten Suchanfragen mit weiteren Deep Links anzuliefern, die über die normalen Sitelinks hinausgehen. Ich denke, das kann eine ganz nützliche Funktion sein. Muss man mal gucken, wie die dann auch sich wirklich angenommen wird. Aber beschrieben macht dieser Use Case erstmal Sinn. Genau. Dann als nächstes. Change in Search Rankings meint, da haben sie geschrieben, wenn halt irgendwas in den Top 30 drin ist, also in den ersten drei Suchergebnisseiten, aber eigentlich eher im hinteren Bereich dieser drei, hat aber sehr viele Likes, dann kann es sein, dass es nach vorne gerankt wird. Was ja dann ja eher für ein Re-Ranking klingt, als dass Bing Facebook wirklich tief in seinen Algorithmus vergraben hat, die Likes. aber nichtdestotrotz eine ganz klare Sache, dass wenn Sachen schon mal in die Top 30 sind, dass sie dann da auch nochmal durchgeschoben werden. Kann allerdings auch nur ein Beispiel sein, dass sie gesagt haben, wenn es in den ersten 2, 3 ist, muss man mal beobachten, kann man sich aber anschauen. Dann Facebook Page Integration meint, wenn jetzt wie bei den Sitelinks von vorhin, also dass sie von meinen Freunden Sitelinks angezeigt werden, jetzt suche ich nach Inhouse SEO und es mochte keiner meiner Freunde mochte meinen Blog, weil es jetzt nicht echte Freunde waren oder so, keine Ahnung, also einfach mochte keiner, dann kann ich ja eben diese zusätzlichen Sitelinks nicht erzeugen. Und dann sagen sie, dann nehmen wir von der Facebook-Page die letzten Statusmeldungen, wo ich sagen muss, da kommt dann ja eher Müll raus. Weil dann steht dann unter meiner Seite, war Essen oder sowas. Also ich meine, was soll das jetzt? Ja, ist doch so, oder? Ich meine, Markus, ja okay, als T-Online geht jetzt nicht Essen und Pro7 auch nicht, aber gerade bei Bloggern macht es, kommen da natürlich die auch ihren Kram da in Facebook zusammenschreiben. Was kommt dann beim...
Ja, wie gesagt, auch das ist ein Feature, was mir auch nicht gefällt. Ich will jetzt hier nicht nur irgendwie schlecht malen oder aber ich finde, das geht alles ganz schön weit. Genau. Und da muss man eben halt wirklich aufpassen, was man auf den Facebook-Fanpages eben halt veröffentlicht. Oder wenn man auch zum Beispiel auf den Fanpages Kommentare von anderen Usern zulässt. Und da schreibt gerade einer, hier, das ist die größte Abzockseite. Ja. Wenn das dann in den Suchergebnissen gleich auftaucht, weiß nicht, ob das dann die CTR so gut beeinflusst.
Ja, vor allem, wenn es halt gerade bei Corporate Sites, kann es natürlich relativ schnell passieren. Und wenn dann natürlich dein Kommentar noch löscht, dann hast du natürlich wieder deine Riesenwelle auf Facebook. Von wegen, ihr löscht meine Kommentare weg, Arschloch. Ja. dann hast du alle Trolle geweckt. Ganz abgefahren ist es ja mit dem Improvements to People Search. Man mag, wenn ich irgendetwas suche, was einen Ortscharakter hat, zum Beispiel irgendwie Hotels in Paris oder ähnliches oder Restaurants Paris oder wie komme ich nach Paris, whatever, also in dem Beispiel ging es um Paris, dass mir dann im rechten Bereich, also im Bereich der Related Searches angezeigt werden, welche Personen ich in Paris kenne. Ja super, dann kann ich mir erstmal ein Gästezimmer einrichten, wenn jetzt hier jeder aufschlägt, der mich hier in Darmstadt weiß. Also das ist auch, ja, bin ich mir auch nicht so sicher. Also meine wirklich guten Freunde, da weiß ich, wo sie wohnen und die ganzen Bekannten, die man da so eingesammelt hat. Dann wird nämlich die Frage vom André Alper, der diese Frage, habt ihr das gesehen? Habe ich gar nicht in den Shownotes drin, der gefragt hat, wie geht ihr mit euren Facebook-Freundesanfragen um? Genau, das wird hier eine sehr wichtige Frage, wenn dann jeder dieser Schwachmaten, der mich irgendwie da addet, weil er mal gehört hat, dass ich hier wohne oder sonst was, mich dann sieht und hier anruft und bei mir übernachten möchte, sage ich so, hallo, was ist denn hier los, weißt du? Wenn das natürlich, da muss man sagen, da möchte ich wirklich auch nur noch meine echten Freunde in Facebook und dann ist mal das große Aufräumen angesagt.
Ja genau, aber ich meine, der André Alba, der hat es ja eigentlich gut angesprochen, wie man damit umgeht. Und ich glaube, er hatte dann, glaube ich, 100 verborgene Kontaktanfragen oder so. Oder ich glaube, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Randolf.
Ja.
Der hat es auch geschrieben.
Genau.
Er hat so eine eiserne Regel, er nimmt erst Leute auf, nachdem er ein Bier mit ihnen getrunken hat.
Ja, und da muss ich sagen, ich habe es immer umgedreht gedacht. Also, verstehst du, und das war wahrscheinlich falsch, wenn ich das sehe. Ich habe mir gedacht, ich nehme jeden auf, weil ich kriege danach von ihm ein Bier, wenn ich ihn sehe.
Aber scheint nicht zu funktionieren, oder?
Nee, ich zahle noch oft selbst. Nee, aber nichtdestotrotz, also soll jetzt ja auch kein Thema sein. Ich nehme sehr gerne Leute auf, gerade wenn man so 2, 3 Mal E-Mails geschrieben hat oder sonst was. Komplett Fremde mache ich ungern, passiert mir aber manchmal, weil mein Gedächtnis so scheiße ist. Ich denke immer so, das kannst du jetzt, vielleicht kennst du den doch. Und ich bin ein sehr höflicher Mensch und meistens macht das auch sehr viel Spaß. Also ich finde ja gerade wirklich Facebook und sowas macht ja auch wirklich Spaß. Aber wer der Kram dann in der Suche mit angezeigt wird, ist halt einfach nicht das Ding, mit dem man es damals gemacht hat, also wo man seinen Kram da reingestellt hat.
Genau, finde ich auch.
Ja, das ist halt einfach so eine Sache. Dann natürlich more Facebook Sharing Options direkt in der SERP. Macht natürlich Sinn, wenn ich das so stark als Bing einbaue und berücksichtige, dann muss ich den Leuten natürlich auch noch mehr in die Interaktion mit Facebook bringen. Ist natürlich für Facebook schön, tolle Promofläche bei Bing, was soll's. Und in die Bing Toolbar kommt ein Facebook-Button rein, mit dem ich jede Seite liken kann, auch wenn die selber keinen Like hat, direkt aus der Toolbar heraus. Klar, weil die mehr Signale brauchen. Man sieht, die wachsen hier doch relativ eng zusammen, die zwei.
Das stimmt und Bing fängt dann eigentlich auch damit an, immer mehr Daten zu sammeln. Entweder über die SERPs oder über die Toolbar, egal was, Bing sammelt Daten.
Ja, und wahrscheinlich auch noch unsere ganzen Sachen, die wir hier in diesen Microsoft reintippen. Sind wir bei der alten Paranoia. Ich sag nur 95 als irgendwie so, da war das, weiß nicht, war das 500? Egal, also diese ganzen. Nee, genau, mit Windows 95 kam doch, genau, mit Windows 95 kam ja diese ganzen, oh, das fängt jetzt auch an, so nach Hause zu telefonieren und so, da kam ja diese Vollparanoia und jetzt denkt man sich heute das an, das kann man ja keinem jungen Menschen mehr erklären, für was wir früher Angst hatten.
Ja, genau.
Ich freue mich schon auf den Like-Button dann in Word oder in Excel.
Genau, dieses Ergebnis like ich mal. Bumm. Exakt. Und dann, last but not least, ein großer Tipp, vor dem wir jetzt nicht durchstehen können, weil er viel zu lang ist, aber ein schöner Post, seomoz.org, how to do a site audit. Also unsere Audits sind wesentlich länger, unsere Audit-Formulare, aber es ist eine sehr umfangreiche Einführung. Also, und wenn man die Dinger durch hat, hat man auch, glaube ich, wirklich schon eine Menge getan.
Also
Also
ich glaube auch, und da hat man erstmal einen sehr guten Überblick über die Seite. Und alles das, was man dann noch durchführt, muss man einfach dann, glaube ich, spezifisch auf die Seite angepasst machen.
definitiv. Aber das ist wirklich ein sehr schöner Ding. Also das, bei den meisten Seiten würde ich da bei uns auch noch viele Fehler finden. Aber okay, die haben wir auch schon alle gefunden, sind auch alle adressiert. Aber das ist so der Klassiker. Wenn man das Ding durch hat, da hat man allerdings wirklich eine Menge Arbeit gemacht. Genau. Ja, und damit sind wir schon nach 50 Minuten mit dem Rückblick fertig. Das soll man kaum glauben. Genau, würde ich sagen. Fokusthema, Ludwig. Dein Thema.
Ja.
Jetzt muss ich erstmal unser Dokument dazu nochmal kurz aufrufen. Gib mir eine Sekunde. Und dann würde ich sagen, fang mal an. Ich meine, du hast ja das Redaktionsthema und hast es ja sogar auch auf der SMX präsentiert.
Genau, wir hatten ja ein schönes Panel dazu, zusammen mit meinem Kollegen David Richter, der Erik Kubitz von der Content Manufaktur hat es moderiert. Und ich habe es ja vorhin schon mal ein bisschen angerissen, dass es so sich groß in drei Bereiche gegliedert hat, was wir da so gemacht haben. Letztendlich geht es ja darum, dass SEO skalieren muss im redaktionellen Umfeld. Ich kann mich ja nicht neben jeden Redakteur selber setzen oder so lange warten, bis jeder Redakteur wirklich auch verstanden hat, was ich da möchte und Google gut findet oder die Chancen erkennt. Insofern ist es ganz. Ja, der Fokus ganz stark darauf, wie kann ich das denn systematisch implementieren? Und da geht es natürlich auch um die Arbeitsprozesse und da geht es auch um die Erstellung der Contents. Also wenn ich als SEO nachträglich optimiere, ist es natürlich nicht besonders effizient. Insofern kann man natürlich schon schauen, wie kriege ich das von vornherein sichergestellt, dass schon bei der Erstellung ja die gewisse Kriterien beachtet werden und das so aufbereitet wird, dass es halt auch Leser aus Suchmaschinen ja zugreifen können letztendlich. Und da hat man schon mal zwei komplette Welten oft. Also der Redakteur, der ganz auf die eigene Seite konzentriert ist, also der geht dann einfach davon aus, ich habe hier einen Artikel, ich schreibe einen Teaser dazu, einen Anreißertext, eine Überschrift und ein Bild. Und ein Leser, der auf dem Artikel ankommt, der hat das ja gesehen und das setzt er dann als Vorwissen voraus. Das Problem ist halt, dass er dann hat auch noch versucht, diese Wiederholungsgefahr zu vermeiden. Das heißt, ich habe ja im Teaser schon erklärt, worum es geht, brauche ich ja eine Überschrift im Artikel nicht mehr reinzuschreiben. Das hat dann halt den Effekt, dass das Snippet letztendlich, also die Darstellung in der SERP, dann manchmal recht kryptisch aussieht. Und das sieht man bei vielen großen Verlagsangeboten noch, das sieht man bei vielen Content-Websites, dass der Redakteur, der den Artikel geschrieben hat, halt das Snippet überhaupt nicht auf Plan hatte. Und das ist ein relativ wichtiger Punkt, ja. Also, dass der Redakteur, dass ihm einfach bewusst ist, dass das sein Teaser in Google ist. Und ja, das kann man technisch abfangen. Ganz clever gemacht ist hier das Yoast-Plugin, was man sich auch mal durchaus anschauen kann. Hat jetzt auch gerade ein Update bekommen. Ob das vielleicht auch fürs eigene CMS was wäre, dass man halt beim Content-Erstellen schon eine Snippet-Vorschau hat, dem Redakteur zeigt, dass er sehen kann, wie das Ding dann aussehen wird für einen Leser aus Suchmaschinen letztendlich. Und ja, also da geht es auch rein in die Themenwahl, dass man dem Redakteur einfach nochmal ein paar Tipps an die Hand gibt, was er denn bei der Themenwahl sicherstellen kann, dass eben auch eine Nachfragesituation da ist. Also es ist natürlich viel effizienter, wenn ich Inhalte erstelle und vorher halt auch sicherstelle, dass es eine Nachfragesituation gibt und dass es sich auch lohnt. Und dann macht das Ganze ja auch noch viel mehr Sinn. Da hatten wir ja vorhin den Punkt mit Hashtags. Das macht natürlich, ist eine Quelle, die man anzapfen kann. RSS-Feeds der Konkurrenz ist natürlich eine Quelle. Also das ist banal, aber wenn man das alles zusammen in ein schönes Themen-Dashboard kombiniert, hat man doch ein Stück weit Effizienz geschafft und dann hat der Redakteur auch vielleicht bei der Themensuche 5 bis 10 Minuten gespart und hat er halt auch 5 bis 10 Minuten vielleicht Zeit, noch ein paar Links auf bestehende Artikel zu setzen und die Inhalte gut miteinander zu verknüpfen. Genau. Also sind ja Fragen dazu oder
sonst? Ich denke mir auch, eines der wichtigsten Sachen, die wir da ja auch gebetsmühlenartig wiedergegeben haben, ist ja eben auch die Sprache der Nutzer aufgreifen. Also eben dieses Vorurteil, man schreibt natürlich nicht für Google.
Ja. Ja, das ist immer noch oft, ein Redakteur sagt, ich habe hier eine sehr kreative Schreibtechnik, ich schreibe wunderschön, ich schreibe doch nicht für einen Bot und ich lasse mir nicht von dem SEO meine Überschrift kaputt machen. Weil wenn die SEO hören, denken sie halt an 17 Keywords in einem Titel quasi. Und da muss man halt auch viel mit Informationen arbeiten und solche Vorurteile erstmal auflösen, weil Journalisten sehen halt auch das Thema SEO oder das Thema Google sehr, sehr kritisch. Wird ja auch sehr kritisch in den Medien transportiert. Hier Datenkrake, Sammeldaten, Sammelwut. Und dann denen zu erklären, dass das in ihrem Schreibprozess oder wie sie halt arbeiten, eine Rolle spielt, ist natürlich oft nicht so einfach. Und man muss aber auch sagen, dass wir als SEO Teil von Online-Marketing in einer anderen Denke unterwegs sind, ja, und das ist einfach ein anderer Hintergrund. Wir sehen da den Traffic-Kanal und die Chancen, die sich daraus bieten, und für den Redakteur ist es halt erstmal mehr Arbeit und er hat genug zu tun, er hat Deadlines, er hat Konferenzen und da kommt da jemand und möchte da was von ihm und das muss man ja erstmal, also diese Warum-Frage ist natürlich schon ein riesen Punkt und da kann man eigentlich nur wirklich da auch versuchen, dann mit Best Practices zu arbeiten, dem Redakteur vor allem halt auch ein ganz wichtiger Punkt, klar machen und aufzeigen, was denn seine Arbeit in dieser Hinsicht gebracht hat. Ja, es ist schön, wenn wir unsere Reportings haben, wenn wir uns die Sichtbarkeitentwicklung in Sistrix anschauen, das sieht der Redakteur ja nicht. Und der sieht auch nicht, welcher Traffic jetzt von Google News gerade gekommen ist. Und da muss man schauen, wie kriege ich das so aufbereitet und vielleicht als Kennzahl dem Redakteur vermittelt, sodass es auch für ihn wirklich greifbar ist. Und dann habe ich auch nicht dieses Motivationsproblem, dass ich da jemanden überzeugen muss von was er gar nicht will. Er will ja auch Erfolg haben und er will ja Leser bekommen und wir wollen ihm ja nur dabei helfen.
Das stimmt und ich glaube, eines der ersten Dinge, die man einem Online-Redakteur beibringen muss, ist, dass die Einstiegsquelle auf seinen Artikel eben nicht nur die Startseite ist. Ich kenne eine ganze Menge Redakteure, die sagen, ja, ich nutze da so eine Wahnsinnsüberschrift, die User wirklich auf meinen Artikel von der Startseite zieht, die ist so kryptisch, da weiß keiner, was richtig mit anzufangen und klickt aus Neugier drauf. und ja, es ist leider wirklich noch so. Und da muss man einfach dann angreifen und sagen, okay, die Startseite ist nicht die einzige Einstiegsquelle auf deinen Artikel. Rundrum gibt es da was anderes und das sind Suchmaschinen. Und von da kann auch eine ganze Menge Traffic kommen. Und dann fängt man an, das mit der Tür so ein bisschen zu beweisen.
Ja, und das geht ja eigentlich noch weit über Suchmaschinen hinaus. Also so eine Schlagzeile oder so ein Titel, der muss ja auch, ein Leser kommt halt auch über einen RSS-Reader, ein Leser kommt vielleicht über Twitter, über Facebook. Also der Inhalt muss halt auch ohne den Kontext auf der eigenen Seite funktionieren. Und das ist oft überhaupt noch gar nicht auf dem Radar.
Richtig.
Genau.
Ja.
Bei den Redakteursinformationen, wie funktioniert, damit hast du dich ja auch relativ gut, also mit diesem Reporting, das ist ja auch sehr einfach gehalten, weil es sind ja jetzt nicht so High-Level-Reports in Shiny and Glossy und Super PowerPoint.
Ja, also das ist genau, da muss man halt einfach schauen, wie mache ich das visibel, was hat deine Arbeit letztendlich für Früchte getragen oder gebracht für diesen Kanal. Und da würde ich ganz knallhart auch darauf gehen, also A, muss man mit der Wortwahl sich ein bisschen anpassen und auch wirklich schauen, wie breche ich das runter, also wie gut hat dein Artikel wirklich performt, dass man halt auch wirklich so mit Top-Listen arbeitet, sagte, das waren die Top 5 Artikel nach SEO-Traffic dieses Jahr, das waren die Top 5 Artikel aus Google News diese Woche, oder wer hatte mit seinem die meisten Keywords, die meisten Newsboxen belegt. Oder man kann natürlich auch sich auch gegen andere Publisher abgrenzen und sagen, guck mal, wen haben wir diese Woche überholt, jetzt sind wir an dem Konkurrenten dran und die, das funktioniert wirklich sehr, 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 sehr gut. Also ich kriege dann Screenshots geschickt, wenn die Leute eine Newsbox haben und freuen sich halt wahnsinnig darüber und da hat man auf einmal ein spielerisches Element drin und dann braucht man auch niemanden mehr überzeugen, weil die Leute dann von alleine dranbleiben, weil sie dann sehen, guck mal, mein Artikel hat die Newsbox, guck mal, jetzt schon seit 2 Stunden und dann sagst du ihnen, guck mal, das hat so und so viel Traffic gebracht. Also das ist sehr, man muss halt wirklich mehr mit griffigen KPIs arbeiten und die halt auch wirklich mit minimalem Aufwand transportieren. Also jetzt nicht nur Logins verschicken, sondern halt am besten halt auch ja einmal die Woche ein PDF, was dann halt auch der Chef von dem Redakteur kriegt, sodass er halt natürlich auch, das tut natürlich auch seinem eigenen Standing dann gut. Das wäre auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, ja. Den darf man nicht vernachlässigen, weil sonst heißt es immer, ja, ihr wollt da was von uns, aber ihr sagt uns nie, was es gebracht hat. Ja, und da muss man das schon auch transportieren. Und ein wichtiger weiterer Aspekt war halt ein Schulungsprogramm, was wir entwickelt haben und aufgesetzt haben, wo wir halt einfach nochmal alle Redakteure genau an diesen Punkten letztendlich sensibilisiert haben. Das hatte so drei Schwerpunkte. Das eine war das Thema Warum. SEO, das ist genau hier das Mindset, was Nutzer kommt eben nicht nur von der eigenen Startseite. Das zweite Thema war Themen und Keywords. Also ich brauche einem Redakteur nicht mit dem AdWords Keyword Tool kommen. Dafür hat er schlichtweg keine Zeit. Aber der kann sehr wohl, wenn er zu einem Thema was schreibt, das Wort mal in Google eintippen und sich den Suggest angucken. Oder Nachrichtenredakteur kann das Wort mal in Google News eingeben und kann dort die Suggest prüfen, weil da hat man halt wesentlich schnellere Vorschläge und passende Aspekte zu seinem Thema und dann hat man einfach sichergestellt, dass man die Sprache des Nutzers aufgegriffen hat und nicht an der Nachfrage irgendwie vorbeischreibt. Und das ist einfach ein Erfolgsfaktor letztendlich dort.
Oder eben die Subthemen, wie du es ja auch gesagt schön hast an der Schulung. Hauptthema ist das, was er halt hat, aber was interessiert einen denn jetzt zu dem Hauptthema? Dass man so diese ganzen Zwischenüberschriften schon mal sich vorüberlegen kann, indem man sowas evaluiert.
Ja. Ja, also einfach so ja, populäre Aspekte. Das heißt ja letztendlich nichts anderes. Was interessiert denn die Leute bei so einem Thema noch? Und dass man das eben mit abdeckt. Und ein dritter Teil war letztendlich so nochmal so Basics. Also es ist letztendlich nichts anderes als Schreiben online. Also kurz und knackig mit starken Verben arbeiten, schnell auf den Punkt und vor allem sich bewusst machen, was ist denn die Kernaussage meines Artikels oder die Kerninformation oder der Nutzwert. Und transportiere ich den auch adäquat in meinem Snippet, sprich in Title, Description, Alt-Tag vom Bild vielleicht, Zwischenüberschriften, wird denn daraus ersichtlich, was welche Frage dieser Artikel zum Beispiel beantwortet, weil nur so kann man halt auch sicherstellen, dass man ein klickattraktives Snippet hat letztendlich, weil man konkurriert ja mit anderen Inhalteanbietern und der nächste Anbieter ist nur ein paar Pixel weiter weg und da muss man natürlich auch schon im Snippet auch auf Klickattraktivität gehen. Und wenn dann halt die wichtigsten Worte vermieden werden, weil der Redakteur denkt, er hat sie ja schon im Teaser untergebracht, dann ist es natürlich fatal. Also das sieht man halt auch bei gestandenen Agenturredakteuren. Also ich habe heute wieder mir ein paar DDP-Artikel angeschaut und wenn dann halt der Titel lautet, die 80 Gramm sind machbar, dann habe ich halt erstmal keine Ahnung, worum es in dem Artikel geht.
Ja. Ja, es wird kein so schweres Thema sein bei 80 Gramm.
Ich habe es auch direkt vergessen, ich könnte es jetzt auch nicht mehr sagen, was es war.
Aber da hast du ja viele Beispiele mit drin, auch in deinen, in deinen Schulungen immer so konkret, Titel und dann, finde ich ein lustiges Spiel, immer mit den Titel und raten, was man damit gemeint haben könnte, das ist immer sehr erhellend.
Ja, also das kommt auch in den Schulungen immer mit am besten an, also wirklich die eigenen Überschriften nehmen und dann mal die Description einfach nicht anzeigen und dann mal raten lassen, welches Thema es ist, ja, also wenn man halt sowas hat wie kein Licht und zu viel Gift am Haken, dann kommen die Redakteure schon mal ins Grübeln und wenn sich dann rausstellt, dass es um Fahrradanhänger geht, dann wird denen doch relativ schnell klar, wo man damit hin möchte und dass ein Leser aus Google das halt so nicht verstehen kann.
Ja, aber ich meine, sowas zieht natürlich dann auch sehr schnell sehr viel Unmut auf den SEO, oder? Wenn man eben halt andere Online-Redakteure praktisch in der Gruppe anprangert sozusagen?
Da muss man sehr aufpassen, ja, das sollte man auch nicht, man sollte jetzt niemanden an die Wand stellen und sagen, guck mal, hier hast du ja Mist gebaut, das ist natürlich kontraproduktiv, aber was ich dann halt mache, ich nehme halt ja klar, feeden wir auch DPA und DDP-Texte bei uns rein. Dann nehme ich halt die. Dann fühlt sich keiner angegriffen, aber es wird klar, worum es geht letztendlich.
Okay, sehr gut.
Also ich würde es eher immer umgekehrt empfehlen. Also das herausstellen, was gut gelaufen ist, und aber niemanden so mit Fingerpointing kommt man da nicht weit, und dann baut man nur ja, Gräben auf oder Mauern
letztendlich. Genau. Oder dann im besten Fall auch nur nachfragen, wer ist denn für diese Überschrift verantwortlich, bitte melden.
Ja, was hast du denn bei dieser Überschrift gedacht? Genau.
Nämlich gar nichts. Genau, was ich einfach sagen wollte, in diesem Thema oder im Umgang mit der Online-Redaktion muss man wirklich als SEO sehr sensibel sein, weil ich meine, letztendlich ist es ja wirklich ein Eingriff in die tägliche Arbeit.
Ja. Also da muss man schon ein Fingerspitzengefühl haben. Ich denke, das habe ich, weil ich halt auch lange Jahre in dem Bereich gearbeitet habe. Und aber viel davon beruht halt auch auf Vorurteilen. Wenn halt SEO ist halt meist eine andere Abteilung als die Online-Redaktion. Und wenn dann eine andere Abteilung ankommt und ich habe das Gefühl, die erklären mir meinen Job, dann hat man es erstmal nicht so einfach, da jemanden zu überzeugen. Wenn ich denen aber gezeigt habe, dass ein gut optimierter Artikel für einen Leser aus einer Suchmaschine letztendlich gutem Journalismus überhaupt nicht widerspricht und gutem Schreiben für das Medium Internet überhaupt nicht widerspricht, dann löst sich das eigentlich oft auf, muss ich sagen. Weil die wollen ja auch Leser haben, die freuen sich ja auch, wenn ihr Artikel gute Zahlen hat, und da ziehen wir ja an einem Strang letztendlich.
Definitiv. Und dann kamen ja noch solche Geschichten, die ja auch wirklich sehr spannend waren, ist ja noch dieses ganze Content-Bewirtschaftung, was jetzt auch nicht so klassisch redaktionell ist. Einmal zu sagen, welche Rankings habe ich denn eigentlich? Wir finden ja immer wieder Rankings, die so saisonal sind, und dann immer der Artikel vom Vorjahr, zum Beispiel jetzt irgendwie Osterwetter, auf 1 mit dem Artikel vom letzten Jahr. Da hat natürlich die Wettervorhersage nicht so ganz gestimmt. Ja. Und auch dafür Awareness zu schaffen, einfach, die Sachen sind da, und wir kriegen da Nutzer drauf, jetzt muss bloß der richtige Content hin, weil sonst fühlt der sich auch ein bisschen verarscht.
Ja, klar, ich meine, ein Redakteur versteht es erstmal nicht, was man ständig von ihm will, wenn man mit diesen alten Artikeln, er ist ja gerade mit den neuen Themen beschäftigt, und wir kommen ständig mit alten Artikeln an und sagen, guck mal, hier kannst du vielleicht nochmal da einen Link setzen von dem alten Artikel auf deinen neuen. Dann sagt er mir, ich will mich doch nicht mit meinen alten Artikeln dem Nutzer präsentieren. Dass der Nutzer da sowieso ist auf den alten Artikeln, dass es ja sogar irreführen kann und dass es dann auch durchaus ein Aspekt von journalistischer Qualität ist, sowas zu aktualisieren oder sowas zu nutzen. Und wenn er es nicht tut, ist der Nutzer halt bei der Konkurrenz. Das ist natürlich schon auch ein Stück weit Überzeugungsarbeit. Aber sobald er verstanden hat, dass, wenn er nichts tut, der Nutzer halt woanders bei jemand anders landet, dann ist das schon relativ schnell, hat man da einen Aha-Effekt. Und das genauso ist es auch bei Bündelung von Content, ja, dass man sagt, guck mal, du hast hier 10 Artikel zum Thema, investier doch nochmal eine halbe Stunde, und dann hast du einen Rahmenartikel um die 10 Artikel rumgestrickt und hast es toll gebündelt, und das ist macht sich gut für Leute für Leser aus Suchmaschinen, das macht sich aber auch genauso gut für Nutzer aus anderen Quellen, und sowas ist natürlich auch viel, viel attraktiver, um zum Beispiel auch Links anzuziehen, als ein einzelner Artikel es je sein würde. Und wenn man dem Redakteur klar macht, dass er hier mit wenig Aufwand mehr aus seinem bestehenden Content macht, das ist auch schon viel gewonnen. Letztendlich hat man dann auch quasi internes Linkbuilding betrieben, und aber halt in Form von einer redaktionellen Leistung letztendlich. Aber das sind schon Punkte, wo wir auch dann halt Guides ausarbeiten und die auch zusammen mit den Redakteuren ausarbeiten, und genauso auch die Schulung. Haben mich nicht alleine gehalten, sondern halt mit dem Teamleiter aus einer Redaktion zusammen gehalten. Haben wir noch eine Testschulung gemacht, um halt auch die wirklich in die Konzeption die Redakteure mit einbezogen, sodass das nicht so von außen übergestülpt rüberkommt, sondern halt auch wirklich so konkret wie möglich. Ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt, den ich gar nicht oft genug betonen kann, dass man halt auch mit dem System, was die Redakteure benutzen, mit Screenshots am Beispiel zusammen erarbeitet und nicht eben mit abstrakten Sachen ankommt. Mit Keyword Density und solche Geschichten, da ist der Redakteur dann schnell weg mit der Aufmerksamkeit.
Definitiv. Ja, und dann natürlich unser Hauptthema von wegen SEO macht mehr Arbeit, dann sich einfach mal den Arbeitsprozess anzuschauen. Ich meine, es war ja auch ziemlich viel Arbeit, die wir da reingesteckt haben.
Ja, ich meine, womit verbringt der Redakteur seinen Arbeitsalltag? Mit dem Content-Management-System. Ja, dann kann man sich natürlich auch mal anschauen, was dauert denn da wie lange und was ermöglicht denn das System oder nicht. Ja? Und wenn wir halt möchten, dass der Redakteur vom Artikel die Tag-Pages anlinkt, um die letztendlich im Index zu halten auch, das dauert aber eine Minute, weil dafür 5 Arbeitsschritte notwendig sind, dann kann man natürlich gucken, wie kriege ich das eingedampft auf einen? Oder was klaut denn dem Redakteur am meisten Zeit? Kann ich denn da ihm helfen, auch zum Beispiel die Aufmerksamkeit vom Management zu bekommen, solche Probleme zu beheben? Weil die gucken sich das ja manchmal auch nicht so wirklich detailliert an, was dein Redakteur wirklich im Content-Management-System macht. Das war für uns auch ein großer Punkt, muss ich sagen, da zu schauen, was gibt es da für Blockaden, für Zeitfresser, und das wird natürlich auch von der Redaktion dankbar angenommen, wenn man sich da ihnen zur Seite stellt und da zusammen dran arbeitet und nicht gegeneinander.
Okay, das finde ich jetzt einen sehr spannenden Punkt, sich auch mal das eigene CMS anzuschauen. Da hätte ich gleich eine Frage dazu, Ludwig. Was denkst du, welche Features müssen einfach drin sein in so ein CMS, um einfach der Online-Redaktion das Leben leicht zu machen und auch der Online-Redaktion zu ermöglichen, SEO-konforme Texte zu schreiben? Ach, Entschuldigung.
Ja, es muss halt leichtgewichtig sein, würde ich sagen, und es darf nicht zu verquast sein. Also viele Content-Management-Systeme sind ja fast noch irgendwie auf Print-Produkte ausgerichtet, oder oft kommt es vor, dass ein Redakteur mit einem System arbeitet, was nebenher auch für den Betrieb eines Shops benutzt wird. Und je besser das wirklich auf den Schreibprozess und die Anforderungen in dem Bereich zugeschnitten ist, desto effektiver kann er natürlich auch arbeiten. Also letztendlich steht hier für mich Effektivität erstmal über allem letztendlich. Ja. Und klar, was ist wichtig? Links zu setzen ist wichtig, den Content gut aufzubereiten ist wichtig, und dass dem Redakteur halt auch bewusst ist, wie dann eben zum Beispiel das Snippet aussieht. Und da kann man natürlich auch ihm Hilfen an die Hand geben. Wie gesagt, diese Snippet-Vorschau bin ich sehr großer Fan von, muss ich sagen. Oder auch so ein kleiner Mini-SEO-Check eingebaut, von wegen, gib doch mal dein wichtigstes Keyword hier ein. Und dann gibt es eine kleine Abprüfung im System, die ihm einfach einen Hinweis gibt, guck mal, es ist noch nicht im Titel, kommt gar nicht drin vor. Oder in deiner URL kommt es nicht vor. Man sollte aber vielleicht jetzt nicht mit Punkten arbeiten und ihm dann sagen, hier, guck mal, du hast nur 0 Punkte. Da geht eine rote Warnlampe an, aber solche Rückmeldungen sind schon wichtig.
E-Mail an den Vorgesetzten.
Ja, zum Beispiel, ja. Genau. Oder. Ja, aber das wären so Aspekte letztendlich.
Wichtig ist natürlich wirklich, bei uns jetzt im konkreten Fall ist echt das Thema der internen Verlinkung. Weil man sieht, wie der Krude das bei uns gemacht ist, da muss erst ein Link-Objekt angelenkt werden, dann muss es in den Ordner gelegt werden und dann muss es in den Dokument rein. Also dann weiß man schon, warum die keine Lust haben zu linken. Es macht einfach keinen Spaß. Also es ist halt nicht wie bei WordPress, zack, bumm und fertig ist die Sache. Solche Redaktionssysteme sind ja meistens darauf getrimmt, dass das Layout auch nicht zerhauen werden kann. Da hast du 400 Felder. Also so Dinge muss man sich einfach mal anschauen. Da denkt man nur so, wow, ich würde ja aufhören zu schreiben. Also
ja, also ich habe das mal in einem Workshop von unserem CMS-Hersteller das Wort Formulartapete gehört, ja. Und das trifft es dann auch ganz gut, ja.
Ja, es trifft es wirklich sehr gut. Ja, vor allem sind solche Sachen wie Meta-Description und Meta-Title waren hinter einem Tab versteckt am Anfang. Also das haben die es nicht mal gesehen.
Ja.
Das ist natürlich selten dämlich, wenn ihr da immer erst noch einen Tab, das ist zu weit weg, also das muss rein. Genau wie da, als ich auch mal anzufangen, ob man nicht die Suggest-API direkt in den reinhauen kann. Wir haben halt, wie bei uns hier gemacht, dass du einfach Wörter doppelklicken kannst, dann linkt er dir automatisch auf die entsprechende Schlagwortseite. Also all das, was einfach das, was man gerne hätte, beschleunigt. Also ich habe ja eine Maßnahmenliste und deswegen kann man es nicht so generell sagen, aber die ich gerne hätte, die bei mir passieren müssen im Content, und dann gucke ich, kann ich diese Arbeitsschritte in meinem System wirklich machen oder nicht? Ich meine, wir haben das ja so klassischerweise so REFA-mäßig, also für alle jungen Zuhörer, die REFA nicht kennen. REFA ist der Verband für Arbeitsgestaltung, Büroorganisation und Unternehmensentwicklung. Uralter Verband, sitzt in Darmstadt in der Wittrichstraße 2, sind von uns ungefähr 3 Meter weit weg. 1924 als Reichsausschuss für Arbeitszeitermittlung gegründet. Also eher irgendwie Geschichte, aber die haben einfach gemacht, die haben diese ganzen für den Akkord die Arbeitszeiten ermittelt. Und damit daran wurde dann halt auch diese Lohnberechnung gemacht, also ganz lustige Geschichte. Und die gehen halt mit Stoppuhr rum und messen, wie lange dauern Arbeitsschritte. Das kann man wirklich mal machen. So haben wir es ja auch gemacht, also beziehungsweise Ludwig, du hast gemacht. Und das wirklich die Zeit erhoben, damit man einfach mal weiß, mach das mal und wie lange dauert das. Und dann sieht man schon A, es sieht umständlich aus und B, es dauert auch noch lange und dann hat man etwas an der Hand. Und dann kann man auch sagen, ich habe N viele Redakteure, die machen das am Tag so und so oft, da gehen so und so viele Minuten drauf, sind im Jahr, wupp, 14 Arbeitstage. Und jetzt soll ich, jetzt redet ihr darum, ob sich die 10.000 Euro lohnen. Ja, die habe ich ja, das ist ja den Return on Invest, der läuft, der ist ja unter 4 Tagen. An eingesparter Arbeitszeit. Ja. Das ist nämlich ein Faktor, weil da diskutieren wir nicht, ja, wie viel mehr SEO-Treffer kriege ich denn dann? Da sage ich erstmal, sparst du hier Arbeitszeit wie Hölle und bei Personalkosten und vor allem auch zu Zufriedenheit ist das ein ziemlich wichtiger Punkt, weil dann können die nämlich mehr Content schreiben, die Kollegen.
Ja.
Dafür sind die ausgebildet, das machen die viel lieber, als sich mit dem CMS rumzuärgern.
Ja, auf jeden Fall. Es erhöht auf jeden Fall die Zufriedenheit und man zieht halt auch am gleichen Strang letztendlich. Und man entdeckt halt auch lustige Low-Hanging Fruits. Es muss auch gar nicht aufwendig sein, was man da entdeckt. Das sind auch einfach teilweise kleine Sachen, die halt so rumlegen, die man mitnehmen kann, die aber dem Redakteur einfach das Leben leichter machen. Und alles, was dem Redakteur das Leben leichter macht, ist erstmal per se gut, weil dann hat er mehr Zeit letztendlich und dann hat man am Ende einen besseren Inhalt oder eben mehr Inhalte oder mehr letztendlich für das Thema SEO auch getan.
Genau. Und ja, das sind halt schon wirklich wichtige Sachen. Weggelassen haben wir jetzt natürlich ja den ganzen Google News Sitemap Marathon, den wir mal da hatten, der war schon leicht anstrengend, bis wir es dann irgendwann mit den Suchkollegen gemacht haben. Aber es geht unwahrscheinlich viel da drin und ich habe von anderen Kollegen gesprochen, die auch einiges in dem Bereich gemacht haben. Das hängt dann auch ein bisschen an den Business Cases. Es gibt jetzt auch welche, die machen zum Beispiel, die machen direkt Vorschläge für ähnliche Produkte im entsprechenden Editor, die muss der Redakteur nur noch rüberziehen. Also solche lustigen Sachen haben wir jetzt noch nicht. Ja. Da kann man sich mal mit den Leuten bei Focus Tomorrow Technologies unterhalten, die haben da ganz lustige Lösungen am Start, kosten allerdings auch eine Ecke. Aber das sind schon Sachen, mit denen man sich definitiv auseinandersetzen muss, die wichtig sind einfach.
Was ich an der Stelle auch immer gerne verweise, war dieser AOL Masterplan, der da mal geleakt ist beim Business Insider. Da hat man auch schön sehen können, wie weit man sowas treiben kann letztendlich. Die hatten ja so ein ganzes Dashboard letztendlich im CMS, was ihnen die ganze Nachfragesituation geclustert in Evergreens, in Breaking News und aufgeclustert darstellt, sodass sie einfach nur direkt sehen können, da ist ein Thema, schön noch mit KPIs dran geschrieben, sehr effektiv gemacht.
Ja. Ja, das haben wir versucht, dilettantisch ein bisschen nachzubauen, also da haben wir einfach mal, das ist auch relativ einfach, einfach in eine kleine Webseite aufgesetzt, also WordPress und da in als iFrame die ganzen Google Trend, die kann man ja nach Themen sortieren. Ich sage, ich hätte gerne Google Trends für Unterhaltung, also Top 7 der Suchanfragen der letzten 7 Tage im Bereich Unterhaltung, Lifestyle, Gesundheit und alle Sachen, die für uns wichtig waren, die habe ich einmal alle als iFrame so auf eine Seite geklebt, sodass man sich nicht so durchhangeln muss wie bei Google, weil das möchte wiederum unser Redakteur nicht bedienen. Und sowas kann man als iFrame sogar auch direkt in einem Redaktionssystem schon anzeigen. Genauso. Ja. Wie die das Zusammenlegen von so, komm, wir nehmen mal alle RSS-Feeds von Konkurrenten und knallen die alle auch auf irgend so ein iGoogle drauf und geben es, und zwar immer passend für jeden einzelnen Redakteur, also was er im Bereich hat, beziehungsweise Redaktionsteam, also so ein Lifestyle-Team, Unterhaltungsteam, Celebrity-Team, whatever, und so, dass die auf einen Blick sehen können, was passiert denn um mich drum herum gerade.
Ja.
Und das ist ohne Geldmittel machbar.
Ja, das kostet ja fast gar nichts, aber ja, NetVibes und sowas kann man dafür ja wunderbar nutzen und es gibt halt immer mehr, fast täglich mehr Quellen, die man halt anzapfen kann. Das kann ja eben der Twitter-Feed der Konkurrenz sein, es kann aber auch ein bestimmter Hashtag sein, der halt zu meiner Rubrik passt. Das sind halt Sachen, die man dem Redakteur einfach mal zeigen muss. Oft kennt er sie schon, teilweise aber noch nicht. Und das bringt einfach da auch ein Stück weit in die Effektivität rein. Und wenn ich dem Redakteur halt zeige, dass man mit einer Site-Abfrage in Google News sehen kann, woran die Kollegen gerade arbeiten, was sie gerade jetzt publiziert haben, was auf der Seite vielleicht noch gar nicht drauf ist. Ja, und vorher sind sie halt immer auf die Seite gesurft, um zu schauen, was denn die Konkurrenz macht. Und sagst du, guck, hier kannst du mit dem Befehl, kannst du sehen, was sie vor einer Minute publiziert haben und was noch gar nicht auf der Seite zu sehen ist, dann Und sowas dann als RSS auf dem Themendashboard macht natürlich schon Sinn.
Definitiv. Und also solche Sachen haben wir da wirklich erstmal einfach aufgesetzt. Aber jetzt ist natürlich unser Ziel, dass man überlegt, kann man solche Sachen direkt mit in den Redaktionsprozess mit einfließen. Also auch dann in den Editor irgendwo reinbekommen. Ich meine, so ein iFrame in so einen Editor reinzuziehen als Informationsding, das man sich direkt beim Einloggen sehen kann, wäre schon ganz schön. Was wir auch überlegen, längerfristig, ist zu sagen, wenn ich weiß ja im CMS, welcher Redakteur hat welchen Artikel geschrieben. Und wenn ich jetzt das mit unserer Webanalyse koppeln könnte, dann könnte ich ihm direkt anzeigen, da könnte direkt jedes Mal sehen, was sind denn so meine 10 besten Artikel, die ich jemals geschrieben habe und was sind die 10 von letzter Woche, sodass die so ein eigenes Erfolgs-Mini-Dashboard haben. Ja. Schon direkt beim Einloggen. Also all solche Geschichten, die stehen bei uns alle auf der Agenda für den Long Run, aber da kann man extrem viel machen, aber man sollte wirklich das Werk, also die Informationen, die man hat, auf dem Arbeitsplatz des Mitarbeiters bringen. Da muss er sich nicht die suchen muss, weil das ist nicht sein Job. Das ist unser Job.
Ja. Genau. Also der wird auch von sich aus niemals AdWords Keyword Tool aufrufen, wenn man sich nicht nebendran setzt. Und das ist auch nicht der Sinn der Sache letztendlich. Ja.
Genau. Und man macht sich Freunde. Also dem Moment, wo man ihnen hilft, dass ihre Arbeitsmittel besser werden, dann mögen sie einen sofort.
Ja. Kann ich bestätigen. Ja. Ja klar, die Technik spielt natürlich schon auch eine große Rolle. Also den Bereich habe ich jetzt so ein bisschen ausgeklammert. Ohne funktionierende News-Sitemaps, ein gutes Seitentemplate, eine gute Verlinkungsstruktur ist natürlich erstmal die Basis, die ich jetzt hier mal einfach vorausgesetzt habe. Das ist natürlich auch ein großer Batzen Arbeit natürlich.
Ja. Aber es hat sehr gut funktioniert. Also wir haben in allen Bereichen da schöne Wachstumskurven.
Ja. Ja, doch, wir haben uns da gut nach oben gearbeitet.
Und Redakteure, die uns jetzt wirklich mögen als SEO. Und es sind nicht nur ein paar wie früher, sondern es sind wirklich das hat sich schon ein bisschen gewandelt, so die Wahrnehmung.
Ja, also auch, dass eine SEO-Schulung unter den bestbewertesten Schulungen oder den 10 bestbewertesten Schulungen in der ganzen Telekom sich platziert oder es war eine der beliebtesten Schulungen im Bereich Online-Marketing und das waren ja nur Redakteure. Das heißt, wir haben da auch wirklich was letztendlich geschult, was auf Interesse gestoßen ist und was ihnen gefallen hat, sonst hätten sie uns nicht so gut bewertet. Insofern geht das dann schon auch auf, das Konzept.
Das stimmt. Also wie gesagt, super Konzept, hat richtig viel Spaß gemacht und fahren wir auch so weiter.
Ja, definitiv.
Hört sich auf jeden Fall alles sehr spannend an und gerne würde ich euch mal einladen.
Das machen wir dann, wenn wir wenn die Sendung rum ist, können wir darüber nochmal reden.
Verstehe.
Ja, wie gesagt, also ich würde sagen, die Links vielleicht in die Shownotes aufzunehmen, auch zu der Präsentation, da sind auf den Slides nochmal so die wichtigsten Sachen zusammengefasst von dem SMX-Panel und da kann man schon mal ein bisschen was mitnehmen. Gibt es auch nochmal so eine Checkliste, was so die essentiellsten Punkte sind.
Genau.
Das machen wir auf jeden Fall.
Genau, und das sind wir heute ja relativ schnell, wir sind erst bei 1:22, ich bin aber auch ganz froh, ich bin eigentlich heute echt tot müde, wenn ich das mal sagen darf. Wenn wir mal unter 2 Stunden bleiben, wäre das mal gar nicht so verkehrt. Würde ich nämlich sagen, springen wir zum 4-Wochen-Ausblick, der ja relativ kurz ausfällt. Der SEO-Nomaden-Stammtisch war ja schon gestern, also Kollegen, wenn ihr das alle hört, vorgestern. Den können wir also nicht mehr empfehlen, aber übermorgen oder wenn ihr es hört, morgen ist ja die SEMSEO. Ich glaube, den einen oder anderen der wird schon mit mir gesoffen haben, bevor er den Podcast hört.
Da freuen wir uns. Seid ihr beide da?
Ich bin nicht da, aber Jens.
Ja, ich bin da und bringe ein paar andere Kollegen noch mit. Und ich freue mich echt wie Hölle dieses Jahr, vor allem Keynote von Vanessa Fox, finde ich ja super geil. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass bei der SEMSEO zur Keynote erscheint. Das habe ich noch nie gemacht. ich kam eigentlich nie vor Mittag, um ehrlich zu sein. Na, egal. Einmal war ich früher da, da hatte ich die allererste Session, weil nämlich der Markus Tobak gefragt hat, ob ich mit ihm ob ich da kurz 2 Statements zu abgeben möchte. War übrigens von ihm sehr gut gemacht, hat mehrere Leute gefragt damals und hat da richtig viel Bewegung in seinen Vortrag reingebracht. Fand ich eine super gute Idee, wollte ich immer mal irgendwann kopieren, da kam dann aber nie zu. Aber da hat er mir nämlich nicht verraten beim Anruf, dass es der erste ist. Und da dachte ich, aber habe ich trotzdem für ihn natürlich gerne gemacht. Und jetzt werde ich wahrscheinlich dann für Vanessa Fox pünktlich dastehen. Aber ist echt sehr schön. Dann einen sehr schönen Vortrag gibt es von Laura Lippe. In Deutschland nicht so bekannt, aber das ist die ehemalige Chefin von Uwe. Die einen Vortrag, also die ich schon mal gehört habe in San Jose, und die hat halt als ehemalige Leiterin SEO für Yahoo Worldwide, muss ich sagen, noch größer geht es gar nicht mehr in unserem Job als Seite, die man haben kann. Also ich meine, Yahoo Worldwide ist natürlich schon mal so ein Ding. Das ist natürlich auch eine super spannende Geschichte. Also auf die Sachen freue ich mich echt wahnsinnig. Und dann Seitklinik mit den drei SEO-Schnellsprechern und Karlauer Laberbacken, Fischer, Tandler, Faultrat, denke ich, wird auch ein sehr schöner Abschluss, wo man nicht weiß, wenn man dazu hört, ist man schon besoffen oder ist man es immer noch. Wird bestimmt auch sehr lustig.
Auf jeden Fall euch allen viel Spaß. Ich werde es dies Jahr auch nicht schaffen.
Das ist schade.
Ich weiß.
Ich trinke dein Bier mit.
Alles klar.
Genau. Dann SEO-Jobs. Haben wir noch einige schöne Sachen. Und zwar die Firma Elox. Alles einfach versenden. Scheint also ein Versender zu sein. Die suchen einen Social Media Specialist. Specialist. Ihr seht, ich bin wirklich müde. Kommt in die Shownotes rein. Das Ganze ist ein Tipp, ein Hinweis vom Holger Etzel. Den wird man als SEO vielleicht kennen. Den einer oder andere hat auch einen schönen Vortrag auf der Campix gehalten. Also sozusagen aus von sein, in seiner Firma hat man also gleich mal einen netten Kollegen. Kann man an der Stelle nur dringend empfehlen. Und das Ganze ist in Nürnberg. Da gibt es ja auch nicht so viel. Dann der Seox-Indianer hat gepostet auf seinem Blog, er sucht einen kreativen SEO. Klar, bei Sixt ist alles etwas kreativer, zumindest die Werbung, die auf jeden Fall. Und dann kann man nur sagen, bewerben, 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 oder?
Ich denke auch. Ich glaube, das ist auch ein super spannender Job. Und auch zusammen mit dem Ben arbeiten ist bestimmt echt extrem lustig. Nützlich, lustig, lehrreich, genau.
Genau.
Dann bewerben.
Auf jeden Fall. Dann hat mich der Daniel Schlotter angeschrieben und hat auch ein paar Jobsachen. Das ist jetzt eine Agentur, und zwar Coupona, aber ich habe gesagt, wir nehmen es trotzdem rein, weil wenn er uns schon anschreibt, wie gesagt, für nett sind wir immer nett. Und zwar suchen die einen Senior SEA Manager, allerdings auch Standorte etwas frei, Fulda, Frankfurt, Hamburg, also da kann man egal wo man, oder sogar München, das heißt, man kann eigentlich fast leben, wo man möchte, das passt dann schon, und ein Online-Marketing-Trainee für den Standort Fulda, auch da gibt es ja dann nicht so viel, macht bestimmt auch Sinn. Am besten direkt an den Kollegen wenden, weil die Stellenausschreibungen kommen erst noch live. Also ihr habt dann sozusagen die Informationen, bevor sie die Konkurrenz habt. Das ist Wissensvorsprung bei dem SEO-Haus. Deswegen sind wir ja auch nicht immer kostenfrei. Und ich habe jetzt einfach mal, Markus, das Xing-Profil reingehauen, wenn wir was in der Shownote haben, zum Hinlinken. Und da kann man ihn direkt kontaktieren. Netter Mensch, beißt nicht, und kann man sich einfach mal hinwenden.
Alles klar.
Genau. Dann haben wir noch eine kleine Verlosung, Markus.
Genau, eine Verlosung. Jemand wollten wir eigentlich in jeder Show durchführen. Werden wir auch dieses Mal machen. Und zwar dürfen wir das jetzt schon sagen, wer in der nächsten Show ist.
Ja, das geht in dem Fall einher, weil es ist jetzt in dem Fall Konzept. Wir werden die Kollegen von, auch die haben sich dann bei uns gemeldet, die Kollegen von SEOlytics nächstes Mal dabei haben.
Genau, und das ist auch eine wunderschöne Überleitung zu unserem Gewinnspiel. Wir werden in der nächsten Show so eine Art Live-Site-Klinik machen und eine Seite mit Hilfe der SEOlytics-Tools bewerten. Das heißt, wer seine Seite live in der Site-Klinik haben möchte, der muss einfach wieder was Lustiges twittern. Und das werden wir dann in den Shownotes veröffentlichen, was da gespielt werden soll. Und wir schauen mal, ob es auch noch eine kleine Lizenz gibt.
Genau, das haben wir noch nicht besprochen, aber das werden wir den Kollegen noch versuchen, aus den Rippen zu leiern. Das geht bestimmt, das sind nette Menschen, und das wollten wir eigentlich schon ganz gerne dann auch für denjenigen, der sich hier öffentlich ausziehen muss, dann haben. Also, wenn ihr böse Links gekauft habt, bewertet uns nicht. Nicht die Kollegen, die finden, ihr seid dann defaced. Wenn es einfach nur eine krude Webseite ist, dann ist es wie alles das, was wir im ganzen Tag in so Konzernen sehen. Damit können wir leben, das ist auch nicht schlimm. Und was man twittern muss, kommt rein, aber es wird heißen, ich will eine SEO-Live-Analyse von und mit SEOlytics und dem SEO-Haus haben. Wird bestimmt super lustig. Ihr müsst selber nicht in die Show kommen. Wenn ihr natürlich sagt, ich würde gerne dazu, dann könnt ihr das sagen, dann nehmen wir, haben wir auch zwei Leute drin, damit haben wir auch kein Problem, also eben die SEOlytics-Leute und euch. Genau, geht gerne, müsst aber nicht zwingen, das ist nicht Voraussetzung. Also wenn jemand sagt, oh, ich bin aber so introvertiert und rede nicht gerne, schreibe nur, ist das gar kein Problem. Dann
das übernimmt dann alles der Jens.
Fantastisch. Und dann würde ich sagen, denkt bitte an die Kommentare. Wir hatten ja wirklich viele eigene Themen. Wäre mal interessant zu wissen, wie geht ihr mit euren Redakteuren um? Wie konntet ihr sie zu Freunden gewinnen? Welche Methoden habt ihr da eingesetzt, um einfach erfolgreich mit ihnen zusammenzuarbeiten? Weil es sind halt einfach doch extrem wichtige Kollegen im Haus, wenn man als SEO erfolgreich sein möchte. Denkt bei dran, wenn langweilig ist und bei iTunes ist, schreibt mal eine Bewertung über uns, weil damit wir auch weiter als Podcast dort gut auffindbar sind. Und ansonsten, wie immer, wer als Gast da sein möchte, nächste Sendung haben wir schon jemanden, aber danach einfach sich schon mal melden, kommt auf die Liste, wir kommen auf jeden Fall auf euch zu. Wer Themen haben möchte, soll sich gleich als Gast zum Thema mitbringen, das macht noch viel mehr Spaß, als einfach nur ein Thema zu schicken, weil die stehen dann auf der Liste, aber keiner kämpft für sie, dementsprechend sich gleich als Gast mitbringen, dann wird es auch noch einfacher. Und da würde ich sagen, sind wir doch schon fast fertig. Also.
Wow, das war schon fast eine kurze Sendung, oder?
Das stimmt.
Sonst seid ihr immer länger unterwegs, oder?
Ja, so 2 Stunden Epis war mal das letzte Mal. Und jetzt sind wir 1:31, aber es reicht auch echt.
Es reicht ja auch echt. Und ich meine, dafür war die Sendung kurz, voll mit Fakten und ich glaube wieder super spannend.
Das hoffe ich doch auch, aber das wird uns dann die Kommentatoren sagen. Und ich meine, ich war jetzt irgendwie 3 Tage in Berlin, komme gerade zurück, habe Koffer ausgepackt, durch andere Sachen belegt und fahre morgen wieder los. Ich bin echt im Eimer, Kinders. Ich bin alt.
Wir werden alle nicht jünger.
Ja, das stimmt, leider. Würde ich sagen, in diesem Sinn sind wir raus, oder?
Ja.
Vielen Dank, Ludwig. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Genau. Ebenfalls sehr gerne.
Auch von mir, obwohl wir uns ja eh den ganzen Tag sehen.
Genau.
Fantastisch. Also, an euch da draußen, bis in 4 Wochen. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Tschüss.